und herzlich willkommen in der Strafbar in Folge 20 mit den Themen George Floyd, Taz mit CEO von Stuttgart und Auftakt Lübcke-Prozess. Ihr seht schon, das wird eine heavy Folge heute. Wir haben viel Zeit mitgebracht und ja, das wird spannend. Wer bin ich?
Wir nehmen auch das erste Mal ganz früh auf, aber darüber erzählen wir gleich.
Das erzählen wir gleich, genau. Ich wollte kurz sagen, wer ich bin. Ich bin immer noch Laura Herdrich, ich bin immer noch Doktorandin im Strafrecht und mache immer noch Kommunalpolitik und nehme immer noch mit Daniel auf. Und wer ist Daniel?
Hi, ich bin Daniel Brunkhorst, Rechtsanwalt und Strafverteidiger aus Hannover und selbstständig. Das heißt, ich kann auch morgens um 8:30 mit Laura im Studio sitzen, im Digitalen, statt zum Arbeiten zu gehen.
Ja, wie geht's uns?
Gut, viel zu tun. Also, und ich habe mein Kabel wieder gefunden. Gestern war das Kabel weg, deswegen kommen wir jetzt Montag raus und nicht Sonntag.
Genau, aber eigentlich, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wollen wir versuchen, wieder sonntags rauszukommen, weil das irgendwie entspannter auch für uns ist, für die Aufnahme. Daniel, was machen wir denn hier?
Wir unterhalten uns über Strafrecht. Strafrecht ist ja kein Monolith, der allein in einer weiten Landschaft steht, sondern mehr ein wichtiger, spannender Baum in einem großen Wald. Und deswegen unterhalten wir uns nicht nur über diesen einen Baum, sondern auch um alle Bäume, die drumherum stehen und die Bekloppten, die versuchen, den Baum zu fällen.
Das ist wirklich schön gewesen.
Das war jetzt nicht abgesprochen. Ne?
Was machen wir denn nicht?
Oder ein oder andere legt ja die Säge an diesen Baum.
Was sind wir nicht?
Was sind wir nicht? Wir sind keine wissenschaftliche Baumschule.
Also,
hört euch Folge 0 an.
Genau, hört Folge 0. Wir müssen schon wieder abpassen, dass wir uns nicht zu sehr ins Wort fallen. Das fängt schon wieder gut an. Was ist euer Auftrag?
Ja, ihr müsst halt Feedback und Twitter machen, nicht? Also Feedback, das wird von uns gern gesehen. Wir antworten dann entweder im Podcast oder per Mail. Und außerdem sind wir beide nicht so wichtig auf Twitter, wie wir uns das vorstellen. Deswegen müsst ihr der Jura-Eule, dem Brunki, nee, der Brunki und der die Strafbar folgen.
Das wäre schön.
Damit ihr und immer wenn wir was schreiben, müsst ihr dann das retweeten und sowas schreiben wie, oh ja. Ich möchte einfach sehen, ob das Menschen machen.
Ihr könnt auch qualifizierter antworten. Oder auch nicht.
Oh ja, schön. Zum Beispiel.
Gut. Dann fangen wir doch direkt an mit Thema 1. Und George Floyd. Wir wollten etwas vorweg sagen. Möchtest du das sagen? Soll ich das sagen?
Mach mal.
Okay, wir wollten einmal vorwegstellen, wir sind zwei weiße Menschen und wir sind nie von Rassismus betroffen und werden es auch nicht werden, weil Rassismus gegen Weiße gibt es nicht. Das möchte ich hier wirklich einmal klarstellen, weil das manchmal ein bisschen momentan untergeht. Und wir werden versuchen, mit dem Thema so sensibel wie möglich umzugehen und uns ja da ein bisschen aufzupassen, weil das ja nicht, gerade wenn zwei Weiße darüber sprechen, nicht immer ganz einfach ist. Genau.
Dann lege ich mal los. Also, wir unterhalten uns über George Floyd. George Floyd, das eigentlich ist ein bekannt People of Color aus den USA, der getötet wurde während eines Polizeieinsatzes am 25. Mai. Wir würden uns heute gerne so ein bisschen mit Strafrecht daran ranrobben. Ich habe mir kurz mal das örtliche Strafrecht da angeguckt. Das ist ja in den Vereinigten Staaten Ländersache oder Staatensache. Und das habe ich dann sofort wieder aufgegeben, weil ich nichts verstanden habe. Also das ist ja alles in Englisch, das versteht man schon, was da steht. Aber das ist, da könnten wir auch einen Podcast über Raketentechnik machen. Da werden Laura nicht, also das ist vollkommen abgefahren. Falls irgendjemand mal Lust hat oder das zufällig da, weil er da mal studiert hat oder sie, uns das zu erklären, das fände ich wirklich spannend. Das kriegt man so nicht hin.
Ich habe das auch
so
mal versucht.
Deswegen,
ich habe mal eine Kurzhausarbeit über Notwehr in den USA geschrieben und das war schwierig.
Ja. Also anderes rechtliches System, aber die Grundgedanken scheinen gleich zu sein, da komme ich später zurück. Also, wir schauen uns das gleich mal ein bisschen an und dazu brauchen wir erstmal ein bisschen Details. Also 25. Mai 2020, abends in Minneapolis und George Floyd geht jetzt in eine Tankstelle, Supermarkt, das scheint so ein fließendes Ding zu sein und kauft dort Zigaretten. Und nachdem er das Gebäude verlassen hat, bekommen diese Kassierer da, haben das Gefühl, das war ein falscher 20er, mit dem er bezahlt haben sollen und gehen jetzt hinterher und beschreiben später, dass er vollkommen zugedröhnt im Auto saß und jetzt will er also diese 20 Euro nicht zurücknehmen und das Geld.
Dollar.
Und die Dollar zurückgeben und die Zigaretten nicht rausrücken. Und dann sind wohl diese Kassierer verpflichtet, die Polizei zu rufen, wenn sie Verdacht auf Falschgeld haben. Und das machen sie auch. Währenddessen versucht George Floyd wohl noch das Auto auszuparken und fährt damit irgendwie gegen ein anderes Auto. Ich erzähle gleich warum, ne? Also es gibt hier keine Opfer-Täter-Umkehr, aber vielleicht ist das spannend. Und dann werden halt zwei Polizisten gerufen, die gehen da hin und sprechen halt an und nehmen ihn halt fest. Ne? Und Verdacht Falschgeld und, naja, Drogen am Steuer. So, dann wird er gefesselt mit Handschellen auf den Rücken und wird auf die andere Seite gebracht, mittlerweile der Straße gebracht, wo der Streifenwagen steht. Und dann treffen zwei weitere Polizisten ein. So, und auf der anderen Straßenseite will man also ihn jetzt irgendwie ins Auto packen. Und George Floyd versteift sich, ja, und wird darauf von den und fällt hin. Und die beiden Polizisten, die ihn jetzt da an der Hand haben, wollen ihn jetzt ins Auto buxieren. Das funktioniert aber nicht, weil er sich halt so steif macht. Und die drücken ihn jetzt gegen die Tür des Streifenwagens. Und die Staatsanwaltschaft geht schon davon aus, also die amerikanische Staatsanwaltschaft, die örtliche, da geht davon aus, dass jetzt George Floyd das erste Mal sagt, dass er klaustrophobisch sei und nicht atmen könne. Ja, also das ist, wird nochmal spannend, dass er das sagt. Da steht er noch, ja. Ich habe übrigens Mist erzählt, erst um 22.17 Uhr, das ist nämlich jetzt, trifft der weitere Strafenarm, also bisher sind die zu zweit, ja. Und zwar sind das bisher zwei Polizeischüler im Prinzip, also die, der eine hat seine dritte, der andere hat seine vierte Schicht. Jetzt kommen die erfahrenen Polizisten dazu, nämlich Chauvin und Tao. Und Chauvin übernimmt jetzt das Kommando von dieser, oder die Kontrolle über diese Situation und er ist jetzt der Dienstvorgesetzte und kann entscheiden, was passiert. Um 20.18 Uhr, also eine Minute später schon, versuchen die jetzt, ihn zu viert in den, zu viert ins Auto zu setzen und Floyd lässt, wehrt sich halt und lässt sich auf den Boden fallen. Um 20.19 Uhr hört George Floyd wohl damit auf, sich zu wehren. Mittlerweile drückt aber Chauvin, das ist der Polizeibeamte, der jetzt die Kontrolle hat über die Situation, oder die in charge ist, ja, drückt mittlerweile dein Knie auf Floyds Hals und das sind, glaube ich, die Bilder und auch diese Videoschnipsel, die man kennt. Der sitzt halt mit seinem ganzen Gewicht mit dem Knie im, auf diesen, auf George Floyd. Und was man in den Videos nicht sieht, ist, dass er liegt quasi so, also die, die Videos, die ich gesehen habe, sieht man nur diesen einen Polizisten. Es ist aber nicht nur ein Polizist, weil nämlich zeitgleich, während der eine Polizist, der Chauvin, auf seinem, auf dem Nacken kniet, sitzt der Kollege Quang, ich weiß nicht, ob man das richtig ausspricht, auf, der macht, sitzt auf dem Oberkörper oder drückt auf den Oberkörper und Lane sitzt auf den Beinen, ja, und der Polizist Tao steht neben dieser ganzen Situation und hält die Passanten zurück, die jetzt nämlich zunehmend dazukommen und anfangen zu filmen. Und George Floyd sagt jetzt weiter, ja, also das hat er ja schon gesagt, als er stand, sagt er weiter, I can't breathe, ja, und bittet halt darum, ihn in Ruhe zu lassen. Und mittlerweile gibt es gibt dann auch Passanten, die sagen, jetzt lassen Sie nochmal atmen, ja, und irgendwann sagt Floyd auch, ich werde hier gleich sterben und Chauvin fordert auf, dass er sich entspannen soll, ja.
Kennt man ja.
So, ja. Dann irgendwann sprechen die Leute auch die Polizei an und auch die die Polizisten, also es gibt also den, und er sagt dann halt dieses, I can't breathe, ja. Das, was jeder jetzt kennt und was auch als Reaktion auf diesen, auf diese Tötung in der Bewegung jetzt Thema ist, so, ne, so. Um 20.22 Uhr, also da geht das Ganze erst 4 Minuten, das muss ich auch mal reinziehen, rufen die vor Ort an, wir sind Polizei bei einem Krankenwagen, ohne den als Notfall zu deklarieren. Die sagen jetzt also, naja, also was sie genau sagen, weiß ich nicht, aber sie sagen auf jeden Fall nicht, hier stirbt jemand oder so, oder sie brauchen schnell jemand, sondern sie sagen, nein, wir brauchen überhaupt mal irgendwie einen Krankenwagen. Und später, ich habe nicht gefunden, wann genau, rufen sie nochmal an und sagen, okay, jetzt ist wirklich ein Ernst, Notfall. Ne? Mhm. Der Chauvin, der auf seinen, auf dem Hals von auf Floyd kniet, macht aber auch nach der Alarmierung des Krankenwagens weiter. So, irgendwann sprechen die Passanten auf Floyd an und sagen, Mensch, geh doch in die, geh doch mal in den Kranken, in den Streifenwagen, dann hört das ja auf, sagt er, ich kann das nicht und mein Bauch, mein Genick und alles würde mir wehtun. Er bittet dann um Wasser, fleht nicht, ihn bitte nicht zu töten. Und dann fängt er aus der Nase an zu bluten. Da einer der Passanten sagt, der Mensch, der blutet mir aus der Nase. Ein anderer Passant sagt auf diesen Videos, der Mensch Floyd, der wehrt sich doch gar nicht mehr. Der Tao, das ist der da drumherum steht. Ja, der sagt dann zu einem der Zeugen, naja, der geht doch gut, dem geht's gut, der kann doch sprechen. Dann gibt's wieder einen anderen, also es gibt dann so verschiedene Diskussionen. Und irgendwann sagt Tao, das ist der, der drumherum steht, naja, deswegen solltet übrigens kein Jungs, also sagt so in die Kamera, so deswegen solltet ihr übrigens keine Drogen nehmen, Jungs, ne? Also, gegen 20.25 Uhr, 7 Minuten liegt also jetzt George Floyd auf dem Boden, verliert er das Bewusstsein, die Passanten drumherum sprechen die Banden darauf hin und fordern sie auf, seinen Puls zu prüfen. Und Quang, das ist der der in der Mitte sitzt, fühlt darauf jetzt dann am Handgelenk den Puls von Floyd und findet keinen Puls. Kommen wir gleich nochmal hin, ob George, also das sagt ja erstmal nicht, dass George Floyd zu dem Zeitpunkt keinen Puls mehr hat, kommen wir gleich nochmal zu. Und die drei Polizeibeamten bleiben jetzt aber weiter auf Floyd sitzen und machen keinen Versuch, erste Hilfe zu leisten. Die Staatsanwaltschaft wiederum geht davon aus, dass Chauvin jetzt von Lane gefragt wird, ob sie Floyd nicht in die stabile Seitenlage stellen wollen, aber Chauvin sagt nein. Bis zu diesem Zeitpunkt geht die Staatsanwaltschaft, hat Floyd mindestens 16 Mal, also bis zu dem Zeitpunkt, wo er bewusstlos wurde, 16 Mal gesagt, er kann nicht atmen. Ich weiß aber auch nicht, ob das, während er steht, noch dazugehört. Und gegen 20.27 Uhr kommt jetzt der Krankenwagen, dann kommt halt der Sanitäter, der fühlt auch wieder nach dem Puls, findet den auch nicht. Da sitzt Chauvin immer noch auf dem Hals von George Floyd. Und dann noch ungefähr eine Minute, nachdem der Krankenwagen angekommen ist, kriegt die Sanitäter dann quasi die Polizisten runter von ihm. Also jetzt nicht gewaltsam, sondern einfach mit, Mensch, geht da runter, wir brauchen den jetzt. Und das Knie war insgesamt 8 Minuten und 46 Sekunden auf dem Hals von George Floyd und 2 Minuten 53 Sekunden nach Antreten der Bewusstlosigkeit. Warum weiß man das so genau? Naja, es gibt halt ein Dutzend Videos davon, ne? Das ist halt, das macht natürlich auch so ein bisschen die Aufklärung einfacher. So. Dann wird Floyd noch diverse Wiederbelebungsmaßnahmen verpackt und stirbt dann im Krankenhaus oder wird im Krankenhaus für tot erklärt. Und dann gibt es zwei gerichtsmedizinische Untersuchungen, die Laura jetzt erklärt. Die erste, das ist die offizielle von dem County Hospital, wo er eingeliefert wird.
Genau, und die sagen, er sei gestorben aufgrund eines Herz-Kreislauf-Stillstandes infolge des Drucks auf das Genick. Definitiv Fremdeinwirkung und zudem wird noch festgestellt, George Floyd sei herzkrank gewesen und habe unter Bluthochdruck gelitten. Man hat weiterhin Methamphetamin gefunden, Cannabis und Fentanyl. Genau. Das hat man, diese Drogen hat man in seinem Körper gefunden. Das ist das erste Gutachten.
Genau, vielleicht zwei Sätze dazu. Er ist auch an Covid-19 erkrankt, war wohl aber asymptotisch. Also
asymptomatisch.
Asymptomatisch, Entschuldigung, asymptotisch. Asymptomatisch, also soll heißen, positiv, aber keine Krankheit, keine sichtbaren Krankheitsbilder bisher. Und Fentanyl ist ein Schmerzmittel. Also Meth kennt man, Cannabis kennt man auch. Und Fentanyl ist ein Schmerzmittel und das ist in den Staaten relativ verbreiteter, ziemlich krasser Missbrauch davon.
Genau, und dann gibt es ein zweites Gutachten von der University of Michigan. Ich weiß nicht, woher kommt das, Daniel? Hat das
die Eltern.
Das ist von der Familie.
Die Familie und okay. Die Anwälte haben den dann nochmal. Also dafür gesorgt, dass der nochmal untersucht wird.
Genau, die haben darin wird festgestellt, dass die Todesursache Ersticken gewesen sei und das hätte nicht nur, wäre nicht nur durch den Druck auf das Genick passiert, durch den Beamten Chauvin, sondern auch die anderen beiden Polizeibeamten hätten dazu beigetragen, die auf ihm saßen bzw. seine Beine festgehalten haben, weil sie einfach Druck ausgeübt haben. Und das Gutachten sagt, es hätte keine Vorerkrankungen gegeben.
Was nochmal tatsächlich gleich spannend wird zu der Frage, wem man was hier eigentlich vorwerfen kann. Fassen wir nochmal zusammen. Vereinfachte Tatbeiträge. Chauvin, das ist der, der auf dem Nacken sitzt und der Chef, der ist seit 19 Jahren Polizist, hat schon zweimal im Dienst auf People of Color geschossen und war noch einmal dabei, als das passiert ist. Warum ist auch mal Militärpolizist in Deutschland und ist der erfahrenste und gleichzeitig auch derjenige, der da die Kommandos gibt. Quang ist People of Color, ist auch Afroamerikaner, der sitzt auf dem Oberkörper. Der ist von Februar bis August 2019 im Minneapolis Police Department ausgebildet worden.
Das geht ja schnell.
Ja, das ist vielleicht, also deutsche Polizistinnen und Polizisten werden da jetzt aufhören. Und hatte seine dritte Schicht als Streifenbeamter. Sein Ausbilder war Chauvin, der auf dem Nacken sitzt. Und das ist der auf dem Oberkörper sitzt, Lane. Der sitzt auf den Beinen. Der ist mit Quang zusammen ausgebildet worden von Februar bis August. Gleicher Land. Und das ist seine vierte Schicht als Streifenbeamter. Und sein Ausbilder ist auch Chauvin. Das sind übrigens die beiden, die zuerst kommen. Ne? Die beiden Jungs, die da ihre dritten und vierten Schicht zusammen machen. Tao ist auch People of Color. Seine Vorfahren kommen wohl aus Südostasien. Das ist der, der absichert. Der ist seit 8 Jahren Polizist und hat schon mal $25,000 an einen Kläger gezahlt, der Misshandlung im Dienst vorwarf. So, heißt ja nicht, dass er, aber, und also die beiden erfahrenen Polizisten sind Chauvin und Tao und die beiden, naja, nach 3 Monaten Ausbildung, ich glaube, die sind dann im Innendienst und kommen dann quasi irgendwann auf die Streife. Die beiden Polizeischüler sind Lane und Quang. So. Laura, was machen die jetzt alle?
Quang und Lane sind auf freiem Fuß gegen Kaution und Auflagen. Chauvin ist angeklagt wegen Third-Degree-Murder, wobei ich meine, Daniel, das ist hochgestuft worden, schon auf Second-Degree. Da drohen bis zu 40 Jahre Haft. Und Tao sitzt wohl noch in U-Haft.
Ich meine, Third-Degree ist eine Unterart von Second-Degree.
Also, ja.
Genau, müssen wir nochmal uns genau anschauen. Also, oder das müsste uns mal jemand erklären. Third-Degree gibt es wohl auch nicht in allen Staaten. Und ich habe so, wie auch immer, Mord dritten Grades. Die Infos, die ich übrigens hier reingebaut habe, sind, ich habe relativ faul abgeschrieben aus der deutschen Wikipedia. Also da gehen die Credits hin, aber auch die Fehler. Ich habe aber zum die englische Wikipedia ist wie immer viel mit viel Details. Das ist, da habe ich jetzt nicht drauf zugegriffen, weil es einfach einfacher war, das Deutsche schon zu nehmen. Aber die englische beschreibt es im Wesentlichen gleich. Mhm. Ja. So, und warum haben wir das jetzt einfach gemacht? Weil, also ich fand es spannend und damit, also wir haben überlegt, wie, ob und wie macht man das Thema nochmal rein. Und spannend fand ich den Verteidiger von Thomas Lane, also den, der auf dem Oberkörper
sitzt. Der, der Jüngeren.
Der sagt nämlich, genau, einer der Jüngeren, der sagt nämlich jetzt, also mein Mandanten ist überhaupt nichts vorzuwerfen. Er war auf den Beinen, konnte nicht sehen, was war, und da stand der Befehlsgewalt von Chauvin. Anders die Zeugen vorne, also die Videos gedreht haben, die hätten einschreiten müssen. Und das hat zu einer ziemlichen Diskussion geführt in so diesen Talkshow-Medien oder diesen Interview-Medien, die wir gar nicht so haben, Nachrichtensendern, so nach dem Motto, jetzt wird hier Opfer zu Täter gemacht, ja, oder Täter zu Opfer gemacht. Und die Dings, also, aber es ist ja mal eine spannende Frage, wer hat sich eigentlich hier wie strafbar gemacht? Man kann es natürlich relativ einfach machen und sagen, das ist halt 4-mal Mord. Mhm. Aber ich wollte mal, und Laura hat dann zugestimmt, mal darüber diskutieren, jetzt lassen wir mal kurz das US-Recht weg und sagen, das Ganze wäre jetzt in der hannoverschen Innenstadt passiert. Wie sähe das denn aus? Ja, jetzt insgesamt. Das hätte auch als Vorwarnung, das ist jetzt natürlich, zieht das natürlich den Fokus weg von George Floyd, der da halt bei einem vollkommen bescheuerten Polizeieinsatz vollkommen grundlos gestorben ist, hin zu den Leuten, die sich jetzt dafür verantworten müssen. Aber das ist ja das Wesen des Strafrechts, ne? Dass man nicht nur über die Opfer redet, sondern über die Täter. Und nur wenn jetzt Leute sagen, das finde ich jetzt aber irgendwie komisch, ihr müsst jetzt lieber erzählen, was der George Floyd für ein dufter Typ war. So, das ist ja nämlich bestimmt gewesen. Aber darum geht's nicht. Also, fangen wir mal an. Die erste Frage, die man sich stellen müsste, ist das eigentlich Vorsatz oder Fahrlässigkeit? Also, anders ausgedrückt, haben die Jungs, die da um diesen haben die 4 Polizisten, die 4 Cops, wollten die den umbringen oder nicht? So, und im deutschen Strafrecht, und wenn man sich mal anguckt, ich habe wieder ein bisschen eingelesen, im amerikanischen Strafrecht scheint das auch nicht anders sein, muss man die erste Frage erstmal abstellen, und im Deutschen machen wir das konkret, nämlich, erkennen die überhaupt die Möglichkeit des Erfolgseintritts? So, also erkennen die, der stirbt. Mhm. Der kann sterben. So, und da gibt's ein paar Aspekte, die ich ganz spannend finde. Derjenige, der vorne auf dem Knie, mit seinem Knie im Nacken ist, der weiß, wie viel Druck er ausübt. Der hört auch auf jeden Fall das Gejammer von, das ist ein Gejammer, weil er kämpft um sein Leben, das Gejammer von Floyd. So, der kann so ein bisschen, der kann ziemlich gut einschätzen und auch entsprechend, also was hier gerade passiert. Der hat in dem Fall auch, das ist nämlich der Chauvin, der hat auch die Erfahrung.
Genau.
Ne? Der ist seit 19 Jahren Polizist.
Er sollte wissen.
Der hat auch Erfahrung mit Leuten unter Drohung. Mhm. Ja, das ist nämlich die Sache, die ja für Lane und Tao, später für Quang und Lane nicht gilt. Der kennt Leute unter Drohung.
Wenn das
weiß, so war. Wenn das so war. Genau, wir unterstellen jetzt mal, der Wikipedia-Artikel stimmt im Kern. Ja,
es gibt ja 2 Gutachten, deswegen sage ich das. In dem einen steht nicht drin, dass er Drogen genommen hat, zumindest.
Ach so, ich glaube, das zweite Gutachten sagt durchaus auch Drogen. Das habe ich vielleicht schlecht vorbereitet. Also er sagt auch Drogen, aber das ist da gibt's ja vor allen Dingen auch noch die anderen Zeugen, die es auch nochmal sagen. Also ich glaube, man kann mal davon ausgehen, dass da auf jeden Fall Drogen im Spiel waren. Was die Frage ist halt, wie sich das auswirkt. Ne? Also jetzt der sagt, also die entscheidende Frage ist, kann man das erkennen? Wäre jetzt ja, wenn man die jetzt verteidigen müsste, dürfte, sollte oder einfach verteidigt, naja, dass er nicht atmen kann, hat er schon gesagt, hat er noch gestanden. Ne? Mhm. Das ist ja unter Umständen gar nicht, dass er tatsächlich nicht atmen kann, könnte man jetzt sagen. Das ist jetzt hat nichts mit dieser Situation zu tun. Vielleicht hat das eher was damit zu tun, dass er sich vollgedröhnt hat. Auf der anderen Seite ist halt jemand, der Drogen genommen hat oder unter dem Einfluss von Drogen steht, unter Umständen halt auch, ist der Kreislauf labiler, also muss ich besonders drauf achten. Also ich glaube, dass man das erkennen kann, dass dass er sterben könnte, wenn man da mit drei Leuten drauf liegt. Das gilt für alle, weil so viel Lebenserfahrung muss man, wenn ich mich mit drei Leuten auf jemanden draufsetze, dass er unterschiedlich arbeiten kann. Also das glaube ich, das gilt für alle. Mhm. So. Und jetzt gilt die Frage, das Vertrauen, dass der Erfolg wird nicht eintreten. Also, um das mal zu erklären. Wenn ich etwas tue, ja, und glaube, es könnte schief gehen, zum Beispiel, ich halte jemanden fest und ich glaube, der könnte dabei sterben, ja, dann gibt es ja zwei, ich erkenne das. Das ist der erste Schritt. Wenn ich das gar nicht erkenne, kann ich mich nicht strafbar machen, ja. Wenn ich erkenne, dass der sterben könnte, zum Beispiel, weil mein Kollege da drauf kniet oder weil ich da drauf kniege, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten, was man dann denkt. Die eine Möglichkeit ist, naja, das wird schon irgendwie gut gehen, ja. Ein Hinweis zum Beispiel darauf, dass sie geglaubt haben, das wird schon irgendwie gut gehen, ist, dass die beim ersten Mal beim Krankenwagen anrufen, einfach nur den Krankenwagen rufen. Und erst beim zweiten Mal, also vielleicht ändert sich das auch irgendwann, ne? Es reicht ja dann übrigens aber auch für den Vorsatz, wenn ich den Unfall dann habe, ja. Also irgendwann sagt dann ja einer der Cops, ich weiß nicht, wer da angerufen hat, sagt, naja, jetzt brauchen wir aber einen Notfall. Aber am Anfang glauben ja vielleicht, also scheint ja es so zu sein, dass man das nicht gesehen hat. Und jetzt irgendwann sieht man das, ja, dass er da ist. So. Ist auch die Frage, vielleicht kann ich noch dieses Vertrauen wirklich noch entwickeln, wenn er mittlerweile halt bewusstlos ist, ja. Da muss ich mich auch fragen, warum ist der eigentlich bewusstlos?
Sollte man meinen, ja.
Im Umkehrschluss muss ich mir natürlich überlegen, das gilt vielleicht für Tao, das weiß doch auch, wer sitzt, Tao, der da so ein bisschen sich bewegen kann, das ist ja der Einzige, der sich bewegt, der Tao, ja, der steht, der kann die Situation vielleicht überblicken, der da kniet, kann sich die Situation auch überblicken. Wie ist denn das mit den beiden Polizeischülern, die hinten auf dem Opfer sitzen oder knien? Mhm. Können die das überblicken? Insbesondere, weil wenn man mir die Videos anguckt, weiß, das ist auch direkt am Auto, das ist also alles unübersichtlich und jetzt kommen von außen Leute und fangen an, Videos zu machen und die Polizisten anzusprechen, was ja die richtige Reaktion ist. Ja, jetzt sitzen diese Polizeischüler da, null Erfahrung, dritte und vierte Streife, Ausbildung irgendwie, nicht mal 6 Monate Ausbildung, sitzen da und werden unter Druck gesetzt. Erkennen die, also vertrauen die unter Umständen auf den Vorgesetzten, dass er alles im Griff hat? Oder sagen die, ja, wenn er jetzt stirbt, ist mir auch egal. Das ist nämlich die Alternative. Wenn der jetzt stirbt, dann ist mir das egal, dann ist passiert das halt, dann ist das halt Teil dieses Einsatzes. Und darüber wird geschaut, ist das eigentlich eine Vorsatztat? Wenn der stirbt, ist mir das egal. Oder aber ich vertraue meinem Ausbilder, der weiß schon, was ich mache. Ich überzeichne es jetzt mal und mache es ein bisschen enger. Ich vertraue darauf, es wird schon gut gehen. Und das ist die erste Schiene, über die man sich unterhalten muss, weil das entscheidet jetzt, ob wir über eine vorsätzliche Tötung sprechen, über eine fahrlässige Tötung. Fahrlässige Tötung 5 Jahre, vorsätzliche Tötung Mord oder Totschlag, Folge 0, Folge 1, schlechte Nummer, aber im Zweifel Deutschland lebenslang oder offensichtlich Minneapolis einfach mal locker 40 Jahre. So. Und jetzt gibt's noch eine Sache, die man auch überlegen muss. Die Polizisten, die knien jetzt da oder sitzen da drauf und haben, und jetzt holen alle Leute ihre Handys raus. Will ich eigentlich vor laufenden Kameras jemanden umbringen? Oder wenn ich das auf Video habe, vertraue ich dann nicht eigentlich darauf, dass es schon gut geht, weil bei einer vorsätzlichen Tötung lasse ich mich nicht filmen.
Eigentlich nicht.
Also könnte man jetzt mal argumentieren, ja. Schon ziemlich hart. Wie sieht das eigentlich aus mit den Jungs hinten? Ne? Können die Jungs hinten eigentlich einfach jetzt aufstehen? Können die ihren Chef da runterziehen? Ne? So, das ist, kommt nochmal zu. So. Und dann, und das muss man sagen, wenn die Cops also denken, er könnte sterben, ist mir aber egal, Vorsatz, Totschlag. Wenn sie gerade das machen, weil sie einen, und wenn sie dann sagen, naja, das ist halt ein Schwarzer unter Drogeneinfluss, der hat es halt nicht anders verdient, dann ist es auch sofort Mord. Ja, im deutschen Recht. Und da müsste man sich halt genau überlegen, ist das aber alles jedem einzelnen nachhaltig? So, wenn man das sagt, weil es ist nicht Mord und ich glaube, die, also es ist nicht vorsätzlich, das, und das würde ich zum Beispiel sagen für die beiden die da drauf sitzen, ne? Also, und ich weiß nicht, wie genau Tao das gesehen hat, ne? Also der sich bewegen kann. Ich würde sagen, der kniet und drückt und das Kommando hat, der ist auf jeden Fall dran wegen vorsätzlicher Tötung, weil du kannst nicht 2,5 Minuten auf einem Bewusstlosen knien und sagen, ja, habe ich halt vertraut, dass der weiterlebt, ne? Also das ist halt Quatsch, nein, ne?
So, definitiv
das,
nicht.
Vor allen Dingen, wenn der unter Drogen ist und so, und der ist sicherlich auch voller Adrenalin, aber das ist halt Quatsch. Also da würde ich halt sagen, das wird schwierig, sowas zu verteidigen. Da muss man sich dann schon sehr, sehr genau überlegen, was man da macht. Die andere Sache ist für die anderen, da wollte ich einmal sagen, na, ist das denn eigentlich eine fahrlässige Tötung? Die Tathandlung muss sein, Tod eines Menschen, jo, Kausalität. Und dann wird's spannend, wenn es egal ist, dass ich auf den Beinen sitze, ja, dann vielleicht schwieriger, dann hätte ich vielleicht unterbrechen müssen, das müsste man sich mal überlegen, muss der seinen Vorsitzenden darunter ziehen. Wenn das mit auf dem restlichen Druck auf den Körper stimmt, dann ist auf jeden Fall die Kausalität da. Objektive Sorgfaltspflichtverletzung, was bedeutet das? Das außer Acht lassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt. So, was, also andersrum, was hättest du eigentlich machen müssen? So, und da gibt's wieder die Situation, naja, du hättest den halt, spätestens wenn er bewusstlos ist, nicht mehr so behandeln müssen. Du hättest halt spätestens ab der Bewusstlosigkeit eigentlich aller vorher hättest du den
ja
anders behandeln müssen. Vielleicht mit ein oder zwei Personen sicher, nicht auf dem Hals und so weiter. So, ist das objektiv vorhersehbar? Da sind wir wieder. Haben wir gesagt, ja. Allerdings sehr junge Polizisten, dritte und vierte Schicht und keine ordentliche Ausbildung. Das ist ja auch ein Problem, wenn du Leute losjagst auf irgendwelche armen Schweine, denen eine Pistole in die Hand drückst und dann sind die halt nicht ordentlich ausgebildet, ne? Wir kommen nachher nochmal dazu, wie das eigentlich in Deutschland ist. Da sind die Leute besser ausgebildet und es funktioniert ja auch nicht immer und überall. So, dann objektive Zurechnung des Erfolges. Da muss man wohl sagen, ja, eine Frage stellt sich halt, und zwar, die man sich mal stellen muss, bei der objektiven Zurechnung des Erfolges, kann man eigentlich davon ausgehen, dass Polizisten in den Vereinigten Staaten besonders, also wie ist denn da die Kommandostruktur? Ja, also bei der deutschen Polizei müsste wohl auch der Untergebene jetzt irgendwie mal anfangen, seinem Vorgesetzten zu sagen, hey, das geht nicht. Ja, keine Ahnung, wie das im amerikanischen Recht ist. Ja, müsste man sich angucken. So, und das Ganze ist rechtswidrig. Und die Sache, die man sich überlegen müsste, ist dann noch, war der wesentliche Kausalverlauf und der Erfolg für denjenigen, den man, und zwar für jeden Einzelnen, vorhersehbar? Und da müsste man auch nochmal drüber nachdenken, ob diese Polizeischüler, die da hinten sitzen, wie sehr sind die eigentlich dem 20 Jahre alten Polizisten, also 20 Jahre im Dienst Polizisten, wie sehr vertrauen die denen? Mhm. Ne? Da könnte man ja zu einem bestimmten Punkt kommen, wo man sagen muss, naja, die beiden, die glauben halt, sie halten den fest, während vorne alles super läuft, ja, kann das sein? Könnte man auf jeden Fall diskutieren. Deswegen finde ich, ich habe mich am Anfang auch ehrlich gesagt ein bisschen drüber nachgedacht, ob das sinnvoll ist, was der Verteidiger da macht. Aber ich glaube, wenn die eine ähnliche Rechtsdogmatik haben wie wir, könnte das sogar der richtige Ansatz sein.
Ja, aber es ist so, schon sehr zynisch, ne?
Ja, natürlich ist das zynisch, aber das interessiert dich ja nicht, wenn du versuchst, deinen Mandanten davon zu halten, dass er wegen Mordes verurteilt wird oder Beihilfe zum Mord.
Ja, ich hoffe, dass du dich nicht so in die Kamera stellst und sowas sagst in so einem Fall.
Ja, ich glaube, das wäre, du meinst jetzt, dass man das öffentlich macht. Ich glaube, das ist ein Spezifika des US-amerikanischen Rechts, wo du am Ende aber auch eine Jury, dass die das ja, guckt, jetzt schon überzeugen musst und nicht drei Berufsrichter und zwei Schöffen, wo du mit Argumenten vielleicht auch durchkommst, wenn du Glück hast.
Ja, und ich sag auch mal so, wenn da vier Polizisten sind und ich stehe da und fange an, das zu filmen, weiß ich nicht, ob ich mich traue, da dann hinzugehen, und beziehungsweise die Leute haben ja was gesagt, aber ich gehe doch da nicht hin, gerade in Amerika, wo ich im Zweifel Angst haben muss, dass mich der direkt jemand erschießt, wenn ich da jetzt mich blöd verhalte.
Ich nicke sehr laut, und Laura hat natürlich recht, also dieses Umdrehen, da hätten die aber anderen was machen können, weil die ja quasi nicht in der Befehl standen. Also die Idee zu sagen, das kann man vielleicht nach deutschem Recht durchprüfen, wenn ich sowas in Hannover in der Innenstadt erlebe, darf ich dazwischen gehen? Die Antwort ist natürlich ganz klar. Wenn ich erkenne, dass dort jemand ermordet oder fahrlässig getötet wird, kann ich dazwischen gehen? Ich darf es, ja. Der Angriff gegen die Polizeibeamten, darauf läuft es ja hinaus, ist gerechtfertigt. Ich bin nicht verpflichtet, ja, weil ich mich nicht selber in Gefahr bringen muss. Und da können wir beim US-Argument, da werden halt jedes Jahr über 1000 Leute von der Polizei erschossen. Da würde ich halt den Teufel tun, dazwischen zu gehen, verstehe ich schon. Das Problem ist in den Vereinigten Staaten wie in Deutschland ist doch, da sitzen jetzt 4 Polizeibeamte, der eine bringt den um, jetzt gehe ich dazwischen, zieh den da runter, werde vielleicht nur brutal festgenommen im besten Sinne, dann komme ich am Ende ja wahrscheinlich nicht zu dem Ergebnis, damit muss ich zumindest rechnen, dass ich jetzt dort eine Tötung beendet habe oder den Versuch einer Tötung beendet habe, sondern ich habe Polizeibeamte angegriffen.
Genau.
Und das ist in keinem Staat der Welt wahrscheinlich eine gute Idee, auf keinen Fall in Deutschland und wahrscheinlich noch viel weniger in den Vereinigten Staaten. So, und deswegen ist das natürlich diese Verteidigung zynisch und zieht halt Leute mit rein. Also nochmal, man dürfte so einen Polizeieinsatz in Deutschland natürlich, da wäre man gerechtfertigt, ja, dürfte man unterbrechen. Das Problem ist halt, Irrtümer gehen im Zweifel zu deinen Lasten. Also wenn das jetzt gerade ein Einsatz ist, der noch rechtskonform ist, bist du halt dran. Und wie gesagt, Polizei reagiert da relativ allergisch drauf. Ich habe das auch schon in Akten gesehen oder dann von Zeugen gehört, wenn irgendwo ein harter Einsatz ist und ob der jetzt hart ist, weil er hart sein muss oder auch nicht. Also schon das Ansprechen von Polizisten während eines Einsatzes, egal welcher Form, sorgt bei vielen Polizistinnen und Polizisten für den Reflex, du behinderst mich hier, ja, ne? Ja. Willst du jetzt hier, und zack, ist das hier Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, oder was ist das hier? Ne? Das ist natürlich ein Problem. So, das vielleicht erstmal dazu, also nach deutschem Recht und das US-Recht ist da im Wesentlichen d'accord, glaube ich, dass alle 4 wegen einer vorsätzlichen Tötung dran sein könnten, und bei Lane und Quang ist halt die Frage, ob man das mit dem Vorsatz wieder wegkriegt, findet oder nicht.
Ja.
Und wenn man den Vorsatz wegkriegt, ist tatsächlich, dann ist es ganz weit offen, dann ist die Frage, ist das eine fahrlässige Tötung, die wird in den Vereinigten Staaten auch deutlich weniger bestraft werden oder nicht. Das heißt jetzt nicht, dass die 4 nicht, auch weil sie zum Teil nicht aus rassistischen Gründen das weitergemacht haben. Kann ja sein, dass die bei einem Weißen schon 3-mal aufgestanden wären. Und die Erfahrung der schwarzen Bevölkerung, der People of Color in den Vereinigten Staaten scheint ja zu sein, dass das nämlich genauso ist.
Mhm.
Und dann braucht man das gar nicht wegdiskutieren. Wenn du da jetzt nämlich aus Rassismus kniest, ist das immer noch Rassismus. Ganz unabhängig davon, ob du jetzt auf den Beinen eines Schwarzen sitzt, oder ganz anders, ob das ein Mord ist oder nur eine fahrlässige Tötung für die nicht so zentral Behandelten. Es ist immer noch rassistische Tötung.
Mhm.
Ne? Also macht die Sache halt, gibt halt weniger Jahre. So. Aber ist halt immer noch strafbar und ein Verhalten, was halt nicht zu akzeptieren ist. Deswegen haben wir ja diese Rechtsordnung hier auch. Vielleicht das nur mal so als Gedanke. Ich fand das ganz spannend, sich mal genau anzugucken, wer hat da eigentlich welche Tatbeiträge.
Ja, definitiv.
Weil das natürlich in der Diskussion geht es nicht darum, wer da welche Tatbeiträge hat, aber aus juristischer Sicht fand ich das ganz spannend. Und würde das auch für einen guten Ausbildungsfall halten übrigens.
Mhm.
Ja, gut, kommen wir mal kurz zum Bereich Rassismus in der Polizei. Für die jetzt sagen, oh Gott, Daniel redet heute so viel, Laura holt gleich auf.
Genau, das kommt noch.
Beim Thema Rassismus in der Polizei davor, Laura hat das schon erzählt, wir erleben diesen Rassismus nicht. Ich erlebe ihn nur über Dritte, nämlich über Mandanten und Akten. Und ich will vielleicht mal 2 Sachen sagen. Ich finde es spannend, ich bin früher häufig von Polizisten geduzt worden, jetzt bin ich 2-3 Jahre älter, also da war ich schon lange volljährig. Und plötzlich habe ich so eine Plastikkarte, wo drauf steht Rechtsanwaltskammer Celle unter anderem und dann auch noch mein Name. Und plötzlich siezen die Polizisten mich und sind entweder sehr kurz angebunden, weil sie nichts sagen wollen, oder sehr, sehr höflich. Ja, da kann ich mich nicht beschweren. Aber People of Color in meiner Mandantschaft berichten mir von ständigen Kontrollen und Gängeleien. Das geht bei dem Geduze los und hört halt bei ganz anderen Sachen auf. Also das ist eine Sache, die kann ich jetzt empirisch nicht belegen, aber junge Türkinnen und Türken, junge Kurdinnen und Kurden, insbesondere wenn es Männer sind, die werden so oft in einem Monat oder in einem Jahr kontrolliert, wie ich in meinem ganzen Leben nicht.
Hm.
So, das ist halt so. Das beschrichten die. Sagen die, lügen mich alle an. Oder es sind halt nur bestimmte. So. Und da gibt's jetzt einen Aufschlag, nämlich Saskia Esken, das ist eine der beiden SPD-Vorsitzenden. Bevor ich es vergesse, Laura, was Schmalstieg da gemacht hat, ist eine Frechheit.
Ja.
Also Schmalstieg ist ja immer Oberbürgermeister von Hannover, den haben sie zum Geburtstag gratuliert, denn dann hat er einen Brief geschrieben, ja, vielen Dank, aber verpisst euch, und das finde ich unmöglich, ja. Also das kann er ja machen, aber warum er das öffentlich macht, die blöde sozialdemokratische Urgestein hier in Hannover, habe ich mich drüber geärgert. Also Saskia Esken, SPD-Vorsitzende.
Gute Frau.
Gute Frau, finden Laura und ich, wir beide haben sie, glaube ich, auch, ja. Ich habe sie sogar zweimal, nee, ich habe beim ersten Mal vergessen, meine Wahl abzugeben, weil ich was Besseres zu tun hatte, aber beim zweiten Mal, als ich kam, da habe ich sie gewählt. Also, Das wäre jetzt Spoiler, wir finden die gut. So, also, was sagt die? Und die hat nämlich jetzt, da muss man sich mal genau angeguckt, da vorgeworfen wird dir nämlich, allen Polizisten vorgeworfen haben, sie seien Nazi-Rassisten, ja? Also vereinfacht. Was sie tatsächlich gesagt hat, deutsche Demonstranten, also im Zusammenhang mit den George-Floyd-Protesten, deutsche Demonstranten schauen aber auch die Verhältnisse vor der eigenen Haustür, schauen aber auch auf die. Auch in Deutschland gäbe es latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte, der durch Maßnahmen der inneren Führung bekannt, erkannt und bekämpft werden muss, müsse. Klammer auf, innere Führung, eigentlich ein Begriff der Bundeswehr, aber das heißt, die Führung, die politische Führung, die Vorgesetzten in der Polizei, die müssen halt darauf achten, dass halt sowas nicht passiert. Dabei stehe die große Mehrheit der Polizeibediensteten solchen Tendenzen sehr kritisch gegenüber, leide unter dem potenziellen Vertrauensverlust, der sich daraus ergebe. Bei der Aufarbeitung von Fällen ungerechtfertigter Polizeigewalt dürfe nicht der Eindruck entstehen, der polizeiliche Korpsgeist spielt eine größere Rolle als die Rechte der Bürger. Korpsgeist ist so, man lässt keinen, ne, man deckt sich gegenseitig. Deshalb müsse eine unabhängige Stelle mit der Bearbeitung solcher Beschwerde betraut werden. Für Rassisten und Rechtsextremen in Uniformen dürfe es keinen Platz geben. Daraus macht Bild und Co. Saskia Esken, Doppelpunkt, jeder deutsche Polizist ist ein Rassist. Punkt. Ja, vereinfacht. Was macht Oscar Pistorius? Den Oscar haben wir beide nicht gewählt. Auch, scheiße, Boris Pistorius. Oscar Pistorius.
Der andere.
Ja, der ist, apropos Tötung. Was macht Boris Pistorius daraus? Innenminister in Niedersachsen. Eigentlich bin kein großer Fan. Der macht nämlich daraus mit anderen Innenministern, so, der hat übrigens mal verloren gegen Saskia Esken, da ging es um den Parteivorsitz, das ist auch so als Hintergrund, wie gut die beiden sich mögen, der macht jetzt nämlich daraus, die Polizei sei absolut vertrauenswürdig, so, Einzelfälle werden konsequent geahndet, ein Generalverdacht stehe jetzt im Raum, ja, alles zitiert nach Süddeutsche Zeitung, vielleicht packt Laura das rein. Ja,
alles.
So, also, das muss ich mal reinziehen, ne? Die eine sagt, naja, wir haben hier Einzelfälle und die meisten Polizisten finden das kacke. Und da müssen wir hier dafür sorgen, von der politischen Seite jetzt, dass das irgendwie besser, dass es gut gelöst ist. Noch nicht mal besser, hat's ja nicht mehr gesagt. Und dann kommen diese ganzen Innenminister, allen voran, Pistorius. Ich wollte schon wieder Oscar sagen, also Boris Pistorius. Und sagen, die Polizei ist absolut, absolut heißt ja, es gibt keinen anderen, vertrauenswürdig. Und jetzt gäbe es einen Generalverdacht. Wo immer dieser Generalverdacht herkommt, das Geessen hat er nicht produziert.
Genau. So.
Und dann haben wir überlegt, ob wir das mal breit zum Thema machen. Ne? Also die ganzen Erfahrungen, die man so hat als Rechtsanwalt und was wir dann so nochmal so weiß. Wir wissen ja so ein paar Sachen. Da gibt's ja auch ein paar Studien. Da wollte ich die Studien raussuchen. Dann habe ich nur super alte gefunden. Und dann habe ich nach Hamburg geschrieben. Und über Holger kam der Kontakt zustande zu Professor Bär von der Polizeiakademie da. Und der hat uns jetzt folgendes Zitat mal freigegeben. Es gibt keine aktuellen Studien zum Rassismus. Zumindest keine unabhängigen. Die letzten externen Studien stammen aus den 90er Jahren. Da waren gerade die Republikaner aktiv und es ging um Fremdenfeindlichkeit in der Polizei. Die einzige Untersuchung, die ich kenne, kommt aus Hessen. Und ist schlecht, weil es eine Online-Befragung ist und nach den Vorwürfen gegen Frankfurter PolizistInnen, in der alle brisanten Fragen fehlen. Punkt. Also. Da haben wir jetzt nochmal jemanden, der ein bisschen mehr Ahnung hat als wir, gefragt. Der sagt, naja, es gibt gar keine wissenschaftliche Untersuchung. Ich war neulich auch in einer nicht öffentlichen Diskussion mit einem Entscheidungsträger, einer Entscheidungsträgerin. Die hatten auch keine. Also es gibt auch keine geheimen Daten offensichtlich. Mhm. Ja. Was wir also mal sagen müssen, vielleicht zur Diskussion, außer dass halt Pistorius sagt, boah, und Saskia hat eigentlich das gar nicht gesagt, ist, wir wissen gar nicht, ob die deutsche Polizei rassistisch ist. Ja. Pistorius sagt, also alle Polizisten, die ich kenne, das sind solche aufrechten Demokraten und Antirassisten, ja, da passt kein Blatt zwischen. Saskia sagt, naja, vielleicht gibt's schon mal einen rassistischen Überblick. Meine Mandanten sagen, natürlich werde ich ständig rassistisch von der Polizei behandelt. Und ich würde zusammenfassen, ja, also es gibt nun halt auch Effekte innerhalb von Leuten, die sich mit Strafrecht auseinandersetzen. Und insbesondere, wenn das die Leute sind, die morgens verhaften müssen oder abends, natürlich erleben die Sachen und natürlich gibt es dort eine gewisse Auswahl auch von Leuten, die überhaupt zur Polizei gehen und so. Natürlich können das nicht alles linke sein. Natürlich werden die irgendwie genauso wie der Rest der Bevölkerung rassistisch sein.
Genau das
ist nämlich und auch mal einzelne Fehler machen oder halt immer wieder. Aber man kann es gar nicht. Also wir sind nicht in der Lage, es wissenschaftlich zu beschreiben. Und das ist vielleicht der Kern des Übels, würde ich sagen, dass diese ganzen Innenminister mit deren großen, eine Innenministerin gibt's jetzt, aber diese große Klappe haben, aber keiner sich traut, zum Beispiel in Niedersachsen, welches Institut würde ich dir anbieten, Laura?
KFN.
Was ist das?
Oh, kriminologisches, heißt das KFN? Ja, ne?
Ja.
Forschungsinstitut
Niedersachsen. Genau. Also das KfN zum Beispiel in Niedersachsen, lieber Boris, wenn du über Ecken hörst, dass ich schlecht über dich rede in der Öffentlichkeit, dann jag die doch mal los. Ich befürchte, dann kommen die Polizeigewerkschaften und sagen, was? Forschung über Rassismus?
Naja, es ist
das ja... Das ist ja ein gegen uns.
Du hast es ja gerade schon gesagt, es ist ja aberwitzig, weil es gibt Rassismus in der Gesamtbevölkerung. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger, aber keiner von uns ist davon frei. Ich lese da übrigens gerade ein sehr, sehr schlaues Buch und mir wurde gesagt, wenn ich ein Buch empfehle, soll ich es direkt sagen. Alice hasst das, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, glaube ich, ist der Titel. Man lernt sehr viel dabei. Also jeder von uns ist irgendwo rassistisch in gewissen Denkstrukturen, weil die ganze Gesellschaft so ist. So, warum sollte das vor der Polizei halt machen?
Das ist richtig. Es zeigt übrigens, und das finde ich deswegen auch nochmal die Details zum, nur weil man selber People of Color ist, heißt es übrigens nicht, dass man nicht rassistisch sein kann. Und umgekehrt natürlich, nur weil du nicht People of Color bist, bist du vielleicht trotzdem guter oder nicht so guter Rassist, ja, oder hast viele Rassismen oder wenig. Also mag sein, dass Menschen frei von Rassismus sind. Ich bin es nicht. Ich versuche es halt immer wieder zu reflektieren.
Genau, das ist, so, denke ich, wichtig.
Das muss man den Cops halt beibringen. Ja, dass du das auch machen musst, wenn du irgendwie in Strukturen reingerätst, wo du das Gefühl hast, ständig, aber hier irgendwie, da muss man da halt mal drüber reden und das rausfinden. Ja, das ist halt, wie gesagt, ich finde es halt, das Problem ist, wenn man halt so reagiert, wie man reagiert. Also erstmal unterstützt man zum Teil aus der Sozialdemokratie eine Kampagne gegen Saskia. Vielen Dank für nichts, ihr Pfeifen. Ja. Und zweitens schafft man es, wenn jemand so differenziert das Ganze sagt, wenn man dann schon so ausflippt, dann kann man ja gar nicht begründen, warum man irgendwann mal tatsächlich das KfN oder eine andere oder welche Unis damit beauftragt, mal rauszufinden mit einem Ansatz, der auch systematisch funktioniert, wie in den 90ern, ja. Und die Republikaner waren ja ein Witz gegenüber die AfD, was auch deren Wirkung angeht. Man muss doch einfach mal wissenschaftlich untersuchen. Und zwar nicht nur bei der Polizei, ja. Ein anderes Beispiel, was ich neulich gehört habe, im Arbeitsamt soll es auch nicht so super laufen oder in den Arbeitsämtern. Dann bitte da auch. Von mir ist auch im Bürgerbüro und sonst wo. Also ich finde, dass wir schon wissen müssen, die politisch Handelnden müssen insbesondere wissen, und wir, die politisch Handelnden kontrollieren auch, wo gibt es eigentlich Rassismen innerhalb der öffentlichen Verwaltung? Kompletto. So, und da kann man sich alle 2, 3 oder 5 Jahre mal einen Bericht vorlegen lassen und da muss man da immer drauf reagieren und überlegen, Mensch, wenn jetzt im Arbeitsamt plötzlich alle super rassistisch sind, oder einige, es werden ja nie alle sein, ne? Das ist ja auch Quatsch. Ja, geht ja auch nicht darum, dass die Leute sich hinsetzen und sagen, so, jetzt sind wir alles Nazis. Es geht dann darum, dass die Leute einfach bestimmte Sachen machen.
Man ist ja auch nicht gleich, also Rassismus hat ja viele Abstufungen. Man ist auch nicht gleich ein Vollnazi, nur weil man sich in Teilen rassistisch verhält. Also das ist ja auch so eine Abwehrhaltung. Wenn man Rassismus hört, dann hört man eigentlich im Subtext gleich, oh, du bist ja ein Nazi, und dann gibt's direkt diese Abwehrhaltung. Das ist ja nicht so. Wie gesagt, auch Daniel und ich haben sicher schon rassistische Gedanken gehabt. Da sind wir nicht stolz drauf und das versuchen wir auch zu ändern und das zu reflektieren, aber das passiert leider jedem immer mal wieder.
Ja, ich habe ja nicht nur Gedanken, ich handle ja auch manchmal rassistisch. Ja, auch die Frage ist ja, vielleicht gehe ich nicht zu jemandem hin und sage, du bist ein schlechterer Mensch oder besserer Mensch, weil Hautfarbe oder so ein Quatsch, ja. Aber natürlich gibt es doch einfach Reaktionen, also würde ich zumindest sagen, gibt es Reaktionen, wo ich mich am Äußeren eines Menschen, was das halt auch durch seine vermutete Herkunft herkommt, zu irgendwelchen Do's oder Downs hinreißen lasse. Und dann ist ja immer die Frage, ist das anschließend, wenn man dann das feststellt an sich so, und kriegt man das immer mit? Nein. Macht man das immer perfekt in den Situationen? Nein. Arbeitet man daran? Das muss halt ja, genau, sein, ne? Ist ja auch klar, als Rechtsanwalt bist du ständig mit Leuten, die nicht die totalen Kartoffeln sind, ne? Logisch, das macht ja vielleicht auch noch zusätzlichen Reiz aus, dass es ganz viele verschiedene bunte Geschichten gibt. Ja, aber wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass sich die, und das wissend, also Pistorius ist ja Innenminister und der ist ja nicht blöd, der ganz im Gegenteil, ist ein hochintelligenter Mensch. Und ich glaube, dass er und andere hochintelligente Menschen, wir kommen nachher noch zu unserem hochintelligenten Bundesinnenminister.
Spitzenkraft.
Dass die sich, ich halte den wirklich hochintelligent, aber können wir nachher noch darüber diskutieren, dass das Leute sind, die sich gezielt Kampagnen der Bildzeitung und der Polizeigewerkschaften anschließen, in der Hoffnung, dass man bestimmte Sachen tut oder nicht tut. Und ich halte es einfach schwach, also wenn Pistorius das ernst meint, dass die Polizei absolut vertrauenswürdig ist, mein Vorschlag, eine Vertrauenswürdigkeitsbestätigungsstudie beim KFN in Auftrag geben, die bestätigt, die wissenschaftlich mit richtigen Methoden bestätigt, dass die Polizei absolut vertrauenswürdig ist. Und dann bin ich mal gespannt, was das Ergebnis ist. Das Ergebnis wird nämlich sein, dass es immer wieder bestimmte Leute gibt, die schwach werden in bestimmten Situationen und dass es Leute gibt, die systematisch rassistisch handeln. Und 80% der Polizistinnen und Polizisten passiert das wahrscheinlich weniger.
Genau, das ist auch wichtig.
Es wird immer wieder Polizisten geben, die Fehler machen. Und es gibt welche, die machen die gerne und es gibt welche, die schämen sich ihr Leben lang für.
Das hast du gerade nochmal schön zusammengefasst. Ich packe dazu einen Spiegelartikel von gestern in die Shownotes, wo nämlich auch ganz gut drinsteht, Leute, jeder macht auch mal Fehler und jeder verhält, also es ist, weil ja immer so von Einzelfällen und schwarzen Schafen gesprochen wird, so trennscharf kann man da die Linie auch nicht ziehen. So. Und jeder verhält sich mal falsch und es ist die Frage, wie geht man damit um und wie sieht man auch zu, dass sich dann so ein Verhalten nicht manifestiert. Gerade in der Politik. Genau.
Ja, dann vielleicht auch noch zu diesem Antidiskriminierungsgesetz aus Berlin, aber das kommen wir vielleicht bei Seehofer zu.
Ja, können wir auch machen.
Gut.
Genau.
Also, danke an dieser Stelle nochmal an Holger und Professor Bär aus der Polizeiakademie oder Polizeihochschule, ich weiß gar nicht, wie die genau heißen. Ich sage mal Polizeiakademie, weil ich die als Kinder die Filme super geil fand.
Okay.
Danke.
Ja.
Das hat uns nochmal, das hat dann nochmal, ne, also es ist immer einfacher, wenn man sagt, jemand anders, der richtig Ahnung hat, sagt, es gibt das nicht, als wenn man selber versucht zu beweisen, dass das nicht gibt.
Das stimmt. Wir kommen zu Thema 2. Jetzt darf ich ein bisschen reden.
Juhu!
Thema 2. Die Taz, Volksverhetzung, Seehofer und Stuttgart. Es ist sehr viel passiert. Es ist gar nicht so schlecht, dass wir es heute aufnehmen, weil seit gestern noch was passiert ist.
Der helle Wahnsinn.
Wir wollen 2 Fälle besprechen und anhand derer Volksverhetzung uns ein bisschen angucken. Also Fall 1 ist die Frage, ist die Verunglimpfung von Frauen Volksverhetzung? Ein Mann hatte auf seiner Internetseite, was auch immer das für eine Internetseite war, geschrieben, Frauen wären Menschen zweiter Klasse, minderwertige Menschen und den Tieren näherstehend. Dazu gab es dann mehrere Urteile, das erzähle ich euch später, wenn wir das einmal durchgegangen sind, ob wir das auch so sehen. Und dann gibt es den zweiten Fall, der immer höhere Wellen schlägt tatsächlich. Also jeden Tag bin ich bei Twitter und es wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Und zwar, das ist die Taz-Satire zu Polizeigewalt mit dem Titel All Cops are berufsunfähig. Ich packe die auch mal in die Shownotes. Ich hab sie auch erst nach einer Weile gelesen und war wieder so, ja. Also der
unnötig. Kategorie unnötig. Also ich finde den Beitrag unnötig, kann ich schon jetzt sagen, aber.
Ja, also.
Unnötig halt, ne?
Der Tenor ist so ein bisschen, was würde denn passieren, wenn man die Polizei abschafft und was macht man dann mit den ganzen Polizistinnen und Polizisten? Steht auch drin, so nach dem Motto, ist ja schwierig, weil ja häufig haben die eine autoritäre Gesinnung und zum Teil auch eine rassistische Gesinnung. Ist übrigens ganz spannend, dass das keiner angreift in dem Artikel, sondern eher einen anderen Teil. Deswegen sollten sie keine Machtposition haben, keine Jobs, wo man irgendwas für die Gesellschaft tut. Also da geht es dann um Beispiel, sie sollten nicht Postboten werden, weil dann könnten sie Paketbomben verschicken oder nicht irgendwie im Buchhandel arbeiten, weil sonst könnten sie ihr Gedankengut verbreiten und so weiter. Und am Ende bliebe nur die Mülldeponie, wo sie durch den Abfall von ihresgleichen umgeben sind. Ich möchte auch dazu sagen, gelungen finde ich es nicht. So. Ja.
Ja, war übrigens bezogen auf meine Meldung, die ich hier abgegeben habe. Schön übrigens auch. People of Color Frau schreibt Taz-Artikel über Polizeigewalt. Genau. Nicht so überhaupt People of Color, Daniel und Laura, ja, sagen, oh, unnötig, nein, nicht gelungen, boah, was. Also ich weiß, aber
hast du recht.
Mal als Reflexionsmaßnahme, meine erste Reaktion ist, also ne, das ist halt auch vielleicht. Kann man das auch unter Rassismus bedienen, weil wir sehen das natürlich alles wieder vollkommen nötig und nicht so gelungen. Sie hat sich ja schon irgendwas bei gedacht. Also, das sind halt unterschiedliche Standpunkte. Wäre halt die Frage, sind wir da eigentlich auch gerade in der rassistischen Deutung dieser ganzen Nummer? Mag sein, ja. Ist jetzt hier gerade vielleicht nicht Schwerpunkt, aber zumindest
ja, hast du recht.
Ne, mal erkennen. Ist mir gerade gefallen. Also, ich halte das immer noch für unnötig, aber vielleicht ist mein Unnötighalten schon, wenn man es genauer betrachtet, auch ein Rassismus. Aber ich wollte dich nicht länger unterbrechen.
Tatsächlich, ohne mich jetzt zu rechtfertigen, fand ich einen Großteil dieser, also ich fand die in Teilen gar nicht schlecht, bis es auf das Ende. Das fand ich halt nicht so doll, was jetzt auch umstritten ist. Aber Daniel hat recht und das ist gut, dass wir das hier schon an dieser Stelle reflektieren. Was ist passiert danach? Es fing auf Twitter an, es gab einen riesigen Shitstorm durch die CSU unter anderem, was sehr, sehr übel war, was inzwischen gelöscht ist, gegen die Autoren persönlich und nicht nur gegen die Taz.
Was war denn das? Weiß man das?
Was da passiert ist von der CSU?
Was die CSU genau gemacht hat? Ich habe nur gesehen, dass es gelöscht wurde und war aber...
Ich habe den Wortlaut nicht mehr im Kopf, aber so nach dem Motto, das geht gar nicht und haben dann aber hatten so ein Bild, so ein Sharepick, wo dann auch die Autorin drauf war und sind die Autorin persönlich angegangen in ihrer Kritik an dem Artikel. Und jeder, der sich im Internet aufhält, weiß, was dann passieren kann. Ich denke, gerade People of Color und gerade Frauen, Women of Color, wird das im Zweifel noch häufiger passieren. Deswegen, da mit der nötigen Sensibilität dran zu gehen, war bei der CSU offensichtlich nicht der Fall. Sie haben es gelöscht inzwischen, aber der Shitstorm ist dann trotzdem passiert, natürlich. Und dann gab es zwei Anzeigen, einmal durch die Deutsche Polizeigewerkschaft und auch dann durch die GdP, Gewerkschaft der Polizei, wegen Volksverhetzung. Und ich möchte hier kurz den Vorsitzenden Spitzenkraft Rainer Wendel zitieren. Andere Menschen zu entpersönlichen, ihnen Würde und Menschen abzusprechen und sie wie Unrat auf einer Müllhalde entsorgen zu wollen, wie Hass erfüllt, degeneriert und voller Gewaltbereitschaft muss man eigentlich sein, um solche widerlichen Gedanken aufzuschreiben. Die Berufsvertretung werde solche Denkweisen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpfen.
Also schön ist ja auch, dass er nicht alle zur Verfügung stehenden legalen, demokratischen oder rechtsstaatlichen Mitteln, sondern alle Mittel. Ja, also das ist gut, dass jemand von einer, jetzt treibe ich mal ein bisschen, von einer Berufsgruppe, die er vertritt, die alle bewaffnet sind, ja, also da kann man einfach unterschreiben, dass er das vielleicht doch meint, ne? Aber könnte man ja auch da mal reinschummeln nochmal bei der Freigabe, ne? Allen demokratischen Mitteln.
Sollte man meinen, zumindest, ja.
Oh, wenn man sich gerade beschwert, dass die Diskussionskultur so ein bisschen extremer abrutscht, hätte man das halt machen können.
Genau. Also wir haben diese zwei Fälle.
Lena Wendt ist echt kein echter Polizist. Genau.
Wir haben diese zwei Fälle, einmal die Verunglimpfung von Frauen und die Satire, wo man Polizisten auf die Mülldeponie wünscht und ein Stück weit mit Abfall vergleicht. Und dann gucken wir uns mal die Volksverhetzung an. Das ist der 130 StGB. Ich zitiere den einmal kurz, zumindest den Absatz 1. Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, das ist wichtig, gegen eine nationale, rassische, das ist auch ein schwieriger Begriff, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe, gegen Teile der Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung zum Hass aufstachelt, zu Gewalt oder Willkürmaßnahmen oder, Nummer 2, die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung oder einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet, wird mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Es gibt dann noch ein paar Unterabsätze, das gilt auch für die Verbreitung von Wort und Bild. Und dann gibt es noch Absätze zur Billigung, Leugnung, Verharmlosung von Taten im Nationalsozialismus oder die Billigung, Verherrlichung oder Rechtfertigung der nationalistischen Gewalt und Willkürherrschaft. Aber wir beschäftigen uns mit Absatz 1 und gucken uns erstmal an. Und Daniel muss jetzt hier ein bisschen unterstützen.
Jawohl.
Erstmal, wir befassen uns mal fangen wir mit den Frauen an. Das Angriffsobjekt brauchen wir zunächst. Und zwar entweder eine Gruppe, zeigt sich durch gemeinsame Merkmale. Es muss kein räumlicher oder organisatorischer Zusammenhang bestehen. Es müssen in dem ersten Teil nationale, rassische, religiöse oder durch die ethnische Herkunft bestimmte Gesichtspunkte festgestellt werden. Es reicht nicht aus gemeinsame politische oder wirtschaftliche Interessen. Genau.
Ja, also müssen aufpassen, also es müssen halt nicht immer, ne, Teil der Bevölkerung,
das kommt gleich.
Kann auch anders sich, ne? Genau, also kommt gleich. Also Frauen sind weder räumlich noch organisatorisch zusammenhängend, haben keine gemeinsamen politischen oder wirtschaftlichen Interessen. Ich sag mal, Susanne Klatten, bevor das jetzt irgendjemand kommt, Frauen, aber ja, Susanne Klatten hat vielleicht andere wirtschaftliche Interessen als Laura Herdrich, Also es ist zu hoffen, dass das irgendwann nivelliert, ja? Also dass ihr beide dann im Club der Multimillionärin sitzt.
Ah,
ja?
Nee, ist aber auch so schwierig.
Ja, es steht, haben wir eine andere Hannoveranerin, die schon mal gesagt hat, das ist ja eigentlich, wie schwer es ist, wenn man als Milliardärin geboren wird. Ja, also gut, vielleicht, da müssen wir so seine Klatten halt enteignen, rechtsstaatlich.
Genau.
Damit ihr in einer Liga spielt. So, aber trifft halt nicht zu, also arm und reich ist halt immer noch
nicht. Ja. Polizei passt da auch so, nicht runter, ne?
Nee, also das noch nicht. Nicht unter dem Teil.
Genau.
Ja.
Dann haben wir den Punkt Teile der Bevölkerung. Und das sind alle von der übrigen Bevölkerung aufgrund gemeinsamer äußerer oder innerer Merkmale politischer, nationaler, ethnischer, rassischer, religiöser, weltanschaulicher, man sieht, es doppelt sich auch ein bisschen, sozialer, wirtschaftlicher, beruflicher oder sonstiger Art unterscheidbare Gruppen. Daniel hat hier noch so eine schöne
Auflistung.
Was steht denn da zum Beispiel drin, ohne das jetzt alles vorzulesen? Besitzende und Besitzlose zum Beispiel, Arbeiter, Bauern, staatliche Funktionsträger, Richter, Staatsanwälte, Beamte der Schutz- und Kriminalpolizei zum Beispiel. Als Teile der Bevölkerung sind übrigens nicht anzusehen Rote, Linke und Antifa-Brut. Oh, wunderschön. Und so weiter. Also, sind Frauen Teile der Bevölkerung?
Das ist wohl anzunehmen. Und wenn man nicht auch dazu steht, dass man sagt, das ist ja auch vielleicht ganz spannend in der Diskussion, Frauen, es gibt keine Geschlechter.
Mhm.
Weil, also das, die Rechtsordnung geht davon aus, es gibt biologische Geschlechter, Punkt. Und dann gibt es noch eine Zuordnung von Geschlechtern, aber wenn man sagt, es gibt biologische Geschlechter, dann kann man Frauen definieren. Und man kann Frauen dann auch noch anders definieren, nämlich für alle Frauen, die und die nach Personenstandsgesetz Frauen sind, dann geht das auch noch. Und in beiden Fällen würde man sagen, Frauen sind ein definierter Teil der Bevölkerung, würde wegfallen, ne, wo wir gerade in dem Bereich sind, wenn man sagt, es gibt keine Geschlechter mehr, wäre das vielleicht schwierig, wenn man rechtlich die Wertung abschafft, Geschlechter.
Das stimmt.
Aber noch, solange es das noch gibt, in Anführungsstrichen, dann Attacke.
Genau. Und Polizistinnen und Polizisten, ich habe es gerade schon erwähnt, sind auch Teile der Bevölkerung, sind eine abgrenzbare Gruppe mit gemeinsamen Merkmalen.
Ja, das ist sicherlich umstritten, ne? Also, wenn man sich auch mal reinguckt, das ist jetzt mein Teil der Vorbereitung, wenn man, also es gibt da so OLG-Entscheidungen, das hat der BGH aber noch nicht überprüft. Also, so bei Frauen als auch bei Polizisten ist das noch eine Sache, die sicherlich,
zu prüfen ist,
Bereich
ist es beides.
Also, die noch nicht, das, also das ist noch nicht ausgefochten.
Aber jetzt Spoiler doch nicht.
Aber es gibt OLG-Entscheidungen. Achso. Aber ganz grundsätzlich scheint das so zu sein.
Ja. Okay. Gut, das heißt, wir haben den ersten Teil schon durch. Jetzt haben wir die Tathandlung. Entschuldigung. Aufstacheln zum Hass oder auffordern zu Gewalt und Willkürmaßnahmen. Beschimpfen, verleumden, böswilliges verächtlich machen, billigen, leugnen oder verharmlosen eine Handlung unter der Herrschaft des Nationalsozialismus. Das kommt hier nicht in Betracht. Beschimpfen oder verleumden wäre auf jeden Fall was.
Da. Also wollen wir mit den Frauen anfangen, ja, oder mit den Cops?
Mit den Frauen.
Also böswilliges Verächtliche machen, genau. Wenn man sagt, wie Tiere nicht dem Manne gleichgestellt, püff, paff, puff, verleugnen, dann wäre das auch wieder böswilliges Verächtlich machen, ne? Würde ich sagen. Wobei man sich ja schon die Frage stellen muss, also insbesondere wenn man das halt, insbesondere wenn man die Werteordnung des Grundgesetzes, ne?
Mhm.
Männer und Frauen sind gleich, bums, Ende aus. Dann wäre das wohl so zu sehen, ja.
Gut. Und die Polizisten und Polizistinnen?
Naja, dann sind sie wie, sie sind Müll und dann wie Müll dürfen sie da rumhängen. Also, ihr seid Müll. Könnte man auf die Idee kommen, dass das ein Beschimpfen ist. Ne? Du bist Müll, ist wohl ein Beschimpfen.
Das stimmt, ja.
Das böswillig ist,
Da steht schon da die Frage,
ich empfinde diesen Kommentar streckenweise sehr böswillig.
Aber es ist eine Satire. Das muss man auch dazu
sagen. Ja, da kommen wir vielleicht gleich dazu. Also erstmal, aber auch eine Satire kann ja erstmal böswillig verächtlich machen.
Gut, also können wir noch bestätigen. Und machen vielleicht beim.
Ich würde sagen, die nächste Sache, also im nächsten Punkt müsste man sich unterhalten, dann mit der Satire. Aber erstmal kann ich innerhalb einer Satire ja jemanden beschimpfen und verleugnen und böswillig verächtlich machen. Das ist ja erstmal unabhängig, ja, von der Satire.
Gut, und dann kommen wir zum dritten Punkt, nämlich der Geeignetheit, den öffentlichen Frieden zu stören. Und da ist die Frage, was ist der öffentliche Friede? Das ist der Zustand allgemeiner Rechtssicherheit und des befriedeten Zusammenlebens der Bürgerinnen und Bürger, sowie das Bewusstsein der Bevölkerung, in Ruhe und Frieden zu leben. Okay, gut.
Schön, wie du das Zitat aus dem Münchner Kommentar einfach das mal schnell genderst.
Das macht mich auch.
Aber recht hast du.
Ja. Genau, der öffentliche Friede kann gestört werden durch das Hervorrufen offener oder latenter Gewaltpotenziale, dadurch entstehende Erschütterung des Vertrauens in die allgemeine Rechtssicherheit, Verminderung des Sicherheitsgefühls des angegriffenen Teils der Bevölkerung und oder ein Aufhetzen des Publikums und der dadurch begründeten Gefahr weiterer Übergriffe. Genau, es muss aber auch eine konkrete Eignung zur Friedensstörung bestehen. Also es darf nicht nur abstrakt sein. Es gibt ein paar Tatbestände, das haben wir auch schon mal uns auch schon mal mit befasst. Da reicht so eine Abstraktheit aus, hier nicht. Genau, es muss nach Art und Inhalt der tatbestandserheblichen Äußerungen sowie den sonstigen relevanten konkreten Umständen des Falles derart beschaffen sein, dass bei einer Gesamtwürdigung die Besorgnis gerechtfertigt ist, es werde zu einer Friedensstörung kommen.
Anders ausgedrückt. Wenn ich so eine Website betreibe, dann muss die schon so, also wo ich Frauen runterputze oder beleidige, offensichtlich Volksverhetze, weil sonst wäre eine Beleidigung in Frage gekommen, wo ich gegen Frauen hetze, dann muss die schon so sein, dass der angegriffene Teil der Bevölkerung, jetzt nicht alle, aber alle, die das mitbekommen, sich in ihrem Sicherheitsgefühl runtergesetzt sehen.
Ja, und zwar ernsthaft.
Dass das Publikum, ich unterstelle jetzt mal in dem Fall Männer, quasi aufgehetzt werden und dass dadurch konkret, da kommen wir dazu, also eine Gefahr weiterer Übergriffe beeinträchtigt werden wird. Also da ist schon eine ziemlich hohe Latte, finde ich, für so eine Website, wo man drauf schreibt, Frauen sind Tiere. So.
Genau.
Gleiches ist für die Polizei, ne? Kann man mal durchgehen. So, also die Polizeigewerkschaften und die Innenminister treiben das jetzt durch die Gazetten, ja, diese Geschichte. Und da fühlt sich natürlich der normale Polizist, Polizistin, das man natürlich, würde man jetzt argumentieren können. Da ist mein Sicherheitsgefühl schon runtergesetzt, ne? Weil ich ja weiß, dass sowas kommt. Und jetzt das Aufhetzen des Publikums, Taz, ja? Die Frage, da kämen wir mal zu, wer liest eigentlich noch die Taz?
Ich.
Ja, sind das nicht, ja, ich auch, aber auch nicht so intensiv. Lesen jetzt wirklich gewaltbereite Autonome, ja? Das Publikum, was jetzt gegen die Polizei vorgehen kann, oder irgendwelche Leute aus Stuttgart, kommen wir gleich zu. Lesen die Leute die Taz. Ich bin mir sehr sicher, wenn man mal eine Analyse macht, wer die Taz liest, dann ist der Großteil so alt, dass er schon zum Polizeidienst nicht mehr zugelassen wird. So, ob jetzt unbedingt das Publikum ist, vor dem man Angst haben muss, aber über das Internet kann es natürlich jeder lesen. Und dann muss man dadurch eine Gefahr weiterer Übergriffe beeinträchtigen.
Eine konkrete.
Sehen.
Ne? Also
genau, dann kommen wir zu konkret. Also ich wäre sehr, sehr skeptisch, dass das reicht, dass die Leute sagen, hast du das gelesen in der Taz? Das sind ja voll der Müll, die Bullen. Jetzt gehen wir mal los und bringen die auf eine Müllkippe. Und wenn die nicht wollen, vermöbeln wir die dabei. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das konkret genug ist.
Finde ich aber auch bei den Frauen schwierig. Also ich kenne, wie gesagt, die Website nicht.
Ja,
nicht. Man müsste sich das nochmal, war nicht aufzufinden. Wenn jemand das findet, schickt es uns. Aber finde ich, weil gerade an diesem Punkt des Konkreten scheitert es hier. Würde ich sagen.
Ja, ich finde das auch, also es ist ja offensichtlich festgestellt worden bei der Website, aber auch bei den Kopf.
Hast du schon wieder gespoilert?
Das würde bedeuten. Ah, verdammt, ich darf nicht, ne?
Also, okay. Ich wollte das später verraten.
Ja, sonst kommt das ja aber auch nicht vor Gericht. Also die Polizei hat das festgestellt, ja. Also, na gut, die Polizei, also ist auch schwierig, ne? Das kommt natürlich besonders schön, dass jetzt die Polizei für die Staatsanwaltschaft, für die Polizei, ja. Also, ne? Für den, kommen wir gleich dazu. Also ich würde mal sagen, ich würde sagen, das ist nicht, also die Website müssen wir uns jetzt genau angucken. Wenn man aber mal diese Geschichte aus der Taz nimmt, dann müsste eine umfassende Würdigung aller relevanten Umstände passieren. So. Zum Beispiel die Empfänglichkeit der Öffentlichkeit.
Ja.
Da könnte man jetzt auf die Idee kommen, die ist gerade besonders hoch. Ne? Weil es gibt ja gerade grundsätzlich eine kritische Auseinandersetzung, siehe oben, bei uns jetzt mit der Polizei. Also wenn es eine Zeit gab, die gut war, um zu sagen, die Polizei ist doof, dann gerade jetzt wegen George Floyd und der Diskussion dazu. Könnt ihr natürlich auch sagen, ja, Heinz Dieter, der die Taz seit 1969 abonniert hat, oder
wir haben 68, nichts gegen Heinz Dieter.
Der Heinz Dieter geht jetzt nicht los und vermöbelt Cops, ne? Das kriegt Heinz Dieter mit seiner Hüfte auch gar nicht mehr hin. Ja, so. So, zu beachten ist auch das Vorhandensein offener oder latenter Gewaltpotenziale. Da muss man wohl mal sagen. Wenn man sich mal anguckt, was bei Fußballspielen los ist, es gibt schon ein Gewaltpotenzial gegen die Polizei. Die Frage ist, wer da Ursache und so weiter ist. Aber es gibt sicherlich Bevölkerungsteile, die sagen, Mensch mit der Polizei mobben, das geht. Mhm. Sensibilität der betroffenen Gruppe für den Angriff darf ebenfalls nicht außer Betracht bleiben. Wir haben jetzt alles aus dem Mikro abgeschrieben, wer das, wen das interessiert. Na, die Polizei ist aber super sensibel. Ja, da darfst du nicht mal sagen, da könnte es rassistische Vorfälle geben. Also viel sensibler geht's ja nicht, ne? So, und dann, und das glaube ich der entscheidende Teil, ob die Bevölkerungsteil der Gesellschaft eine stark oder minder gefährdete Position hat. Polizei ist nicht gefährdet, Punkt. Weil, also das würde ich zum Beispiel herausstellen. Also natürlich, wenn du als Polizei losmarschierst und dort in Einsätzen bist, dann gibt es natürlich auch immer Auseinandersetzungen, die auch rechtswidrig sind, ja, wenn sich gegen dich natürlich richten, ja. Aber es ist jetzt nicht so, ja, dass es in Deutschland grundsätzlich ein Problem ist, dass du als Polizist abends auf einer Terrasse sitzt und dann kommt einer und vermöbelt dich. Ja, das mag im Einzelfall, aber ganz grundsätzlich erleben Polizisten Gewalt gegen sie im Dienst oder im Zusammenhang damit. Ja, mag sein, dass es auch regelmäßig der Fall ist, dass du quasi am Montag den Ladendieb abfischt im Supermarkt und am Dienstag bespuckt er dich im gleichen Laden, ja, sowas oder vor dem gleichen Laden. Sowas mag passieren, aber es ist ja nicht so, dass im Urlaub, ja, Polizisten und Polizisten schlechtere Plätze bekommen im Hotel oder im Flugzeug, weil das halt Bullen sind, ja. Ich weiß, ich soll den Begriff nicht benutzen, aber in diesem Zusammenhang habt ihr verstanden, warum ich den benutzt habe. So, oder dass Leute sagen, also ich bin Polizist, einen Polizisten vermiete ich nicht. Ne? Also Polizisten sind dreckig, die zahlen nicht, die sind kriminell. Das passiert nicht. Wahrscheinlich sagen die meisten Vermieter, ah geil, ein Polizist, ja, der macht dann gleich mit seiner Waffe hier sauber, wenn was ist, ja. Also ich glaube, das ist das Gegenteil der Fall. Also ich glaube, dass die angreifbar von Polizei außerhalb von Einsätzen nicht gegeben ist. Und wenn man jetzt sagt, na, während deiner Einsätze, schwierig.
Ja.
Da bist du ja irgendwie erstmal nicht mehr Teil, also da bist du schon irgendwie auch Teil des Volks, aber du bist eigentlich hauptsächlich Volk im Sinne von 130, du bist eigentlich hauptsächlich der Arm des Staates. Und dann finde ich das schwierig.
Okay.
Und die Sensibilität, also ich würde sagen, das geht nicht.
Dann scheitern wir nämlich schon im objektiven Tatbestand. Bei beiden Fällen. Man bräuchte noch dann natürlich den Vorsatz, die Rechtswidrigkeit und die Schuld. Aber dazu kommen wir gar nicht. Daniel hat noch einen anderen Standardfall ein bisschen. Ich glaube, den hat auch jeder Student und jede Studentin, jeder Studierende so sich schon einmal angeguckt. Daniel, was haben wir denn da?
Ja, ich finde es ein bisschen vergleichbar und da kommen wir gleich nochmal in der Analyse zurück. Es gibt nämlich die sogenannten All Cops are Bastards-Fälle, A-Cup. Das heißt natürlich eigentlich 8 Cola, 8 Bier bitte. Und das geht zurück auch mal ein bisschen auf die Soldaten ist Mörder. Alle Soldaten sind Mörder, aber Soldaten sind Mörder, Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, nämlich da geht es um folgende Situation. Es gibt, ich würde sagen, szenetypische Kleidungsschriftstücke, Ausrüstungsgegenstände, Tattoos und so weiter mit diesen All Cops are Bastards, ja. Und Polizistinnen und Polizisten neigen dazu, Polizierende,
geht nicht bei jedem Wort.
Cops, ja. Neigen dazu, das auf sich zu beziehen, wenn sie das sehen, und da dieses Kleidungsstück dann mal einzusacken und mal eine Anzeige wegen Beleidigung aufzunehmen gegen diese Person. Und Staatsanwaltschaften neigen dann dazu, da mal ratzifatz eine Anklage zu schreiben, und es gibt dann auch das ein oder andere Instanzen- und Tatsachengericht, meistens die Amtsgerichte und die dazugehörigen Oberlandesgerichte, die dann sagen, naja, wenn du an 100 Polizisten vorbeimarschierst mit deinem T-Shirt, wo drauf steht All Cops are Bastards, dann sind die wohl alle beleidigt, also zack, gibt eine Geldstrafe dafür oder eine kleine Freiheitsstrafe. Und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt mehrfach sowas aufgehoben, früher schon bei Soldaten sind Mörder. Und zwar geht es bei Beleidigung nämlich darum, dass du eine hinreichend überschaubare, also es gibt die Idealbeleidigung, du Daniel bist ein blöder Wichser, ja. Oder aber die Kollektivbeleidigung, ihr Rechtsanwälte in der Kanzlei so und so seid alles blöde Wichser. Ja? Das würde bedeuten, da kann man das jeweils feststellen. Das eine ist eine Einzelperson, klar, Beleidigung. Die andere Sache Beleidigung ist, naja, jetzt kann man schon rausfinden. Man geht mal auf die Homepage und guckt mal, welche Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte da sitzen, und sind das alles blöde Wichser, also kann man das schon rausfinden. So, und das setzt eine Beleidigung nämlich auch vor. Das zweite ist die Kollektivbeleidigung und das wird vorausgesetzt. Also ich kann nicht alle Soldaten beleidigen oder alle Polizisten, sondern ich muss schon bestimmte Polizisten, ja. Also die Polizisten in Pusemuckel in der Wache 5. Da sitzen drei Polizisten in dieser Schicht. Diese Schicht, das sind alles drei Wichser. Dann zack. Und das Bundesverfassungsgericht geht nicht bei Beleidigungen, wenn man sagt, naja, Freunde, wenn du jetzt an 100 oder 200 Polizisten vorbeiläufst und da dich erstmal nicht drauf beziehst, ja, oder auch an einem Polizisten vorbeiläufst und du ihm nicht sagst, guck mal, du auch, ja, dann ist das nicht ausreichend individualisiert und dann ist es keine Beleidigung und damit nicht strafbar. Wenn du jetzt natürlich von einem Polizisten kontrolliert wirst und dann ist er fertig und dann haben sie noch was zu sagen, ja, ich wollte dir nochmal mein T-Shirt zeigen, dann kann er das nicht auf sich beziehen, ja. Also, wenn ihr
mit AKK rumlauft,
niemals so tun, dass er jetzt dieser Polizist gemeint ist, weil dann wird's individualisiert, dann wird's strafbar. Wenn ich das jetzt nur auf mein Hinterhaupt tätowiere und dann immer durch die Innenstadt damit laufe, ohne dass ich da jemanden individualisiert, dann ist das auf einmal. Und das erinnert mich ein bisschen daran.
Also ich wollte gerade fragen, also wenn ich nur mit dem T-Shirt vor dem Polizisten stehe, ist das nicht zwingend ausreichend, sondern ich müsste auch noch irgendeine Interaktion dazu packen, damit der Polizist sich davon betroffen fühlt.
Genau, also es muss schon individualisiert sein. Wenn ich jetzt nur lang gehe und dann vor dem Polizisten stehe, weil der mich anhält. Ja. Problem. Wenn, dann kein Problem. Wenn ich mich vor dem Polizisten aufbaue, um ihn mitzuteilen, guck mal, was
bing,
ich
bing, bing
habe. Du musst ja noch nicht mal, also Laura hat jetzt so einen Fingerzeig auf ihr T-Shirt, auf ihr E-Mail. Das natürlich, aber du musst jetzt also irgendwie hinkriegen, das zu machen. Und du musst es natürlich vorsätzlich machen. Ne? Vielleicht hast du schon vergessen, dass du das T-Shirt anhast. Also es gibt also einen Bereich, du musst quasi diesem Polizisten jetzt zeigen oder dieser Polizistin, du bist damit gemeint oder ihr seid damit gemeint. Ne? Also
ja,
man duzt ja Polizisten auch, die duzen einen auch immer. Sie sind damit gemeint, ihr seid damit gemeint oder sie sind damit gemeint. Also dann auf jeden Fall, dann beginnt die Strafbarkeit, solange das nicht ist. Und ich finde, das kann man ein bisschen vielleicht vergleichen, kommen wir gleich nochmal zu. Aber das vielleicht dazu, wegen Beleidigung ist es auf jeden Fall nicht strafbar. Alle Polizisten sind Müll und gehören auf die Müllkippe. Keine Beleidigung. Du, Polizist, bist Müll und gehörst auf die Müllkippe. Beleidigung. Aber das auf jeden Fall hier nicht.
Mhm.
Weshalb, das haben offensichtlich diese ganzen Polizeifunktionärinnen, die in Wirklichkeit Funktionäre sind, verstanden. Also wenigstens nicht mehr Beleidigung.
Genau, dann haben wir den Teil bei den Polizistinnen und Polizisten vielleicht schon ein bisschen weiter bewertet. Ich wollte noch einen Nachtrag machen. Daniel hat das jetzt schon mehrfach gespoilert. Zum ersten Fall, und zwar der Verunglimpfung der Frauen. Das lief folgendermaßen ab. Es gab nämlich tatsächlich erst eine Verurteilung durch das AG Bonn zu 55 Tagessätzen, was ich relativ viel finde. Was ist der niedrigste Satz, Daniel?
Es geht bei 3 Monaten los, ne? Also eigentlich ja schon die Frage, es geht nicht, eigentlich sind es ja mindestens 90 Tagessätze. Also irgendwas muss schon nochmal das Ganze, jetzt kennen wir den Fall halt nicht, ja, aber irgendwie muss das nochmal verringert worden sein durch irgendwas.
Das kann sein. Gut.
Der Strafmaß fängt also bei 3 Monate, meine ich, ne?
Du bist, jetzt bin ich raus.
130 ist die Gewehr doch 3 Monate.
Stimmt.
Ach, ich hab's
ja, ja, hast
auch
du
auf.
Recht.
Also,
ich hab's auch noch auf. Ja, das meint.
Da können wir auch mal drüber reden. Wie kann man eigentlich 3 Monate bis zu 5 Jahre und dann nur 55 Tagessätze, weil 55 Tagessätze sind ja fast 2 Monate. Das muss irgendwie...
Ich weiß nicht, ob... ich habe den Absatz 2 jetzt hier nicht drin, nicht aufgeschrieben, weil das ja Verbreitung durch Wort und
Bild... Meinst du, für Nazis gibt's weniger? Nee,
nein,
das gibt
nein,
alles mehr.
Ich habe den falschen Absatz gelesen. Es ging um die Verbreitung durch Wort und Bild.
Ah.
Gut. Daniel recherchiert das mal kurz. Und ich erzähle ein bisschen weiter. Genau, es gab auf jeden Fall eine Verurteilung wegen Volksverhetzung. Dann gab es einen Freispruch durch das Landgericht, weil das Merkmal Geschlecht nicht durch den Paragraphen geschützt sei. Dieser wurde nun aufgehoben und es gab eine Zurückverweisung an das LG Bonn, durch das OLG Bonn, viele Gerichte in Bonn. Wir haben es ja gerade schon gehabt, Teile der Bevölkerung sind Schutzzweck der Norm, davon sind auch Frauen umfasst. Die Vorschrift diene nicht nur dem Minderheitenschutz, sondern man könne auch Mehrheiten diskriminieren. Zudem ist es ja manchmal sehr variabel, wann jemand einer Minderheit, einer Mehrheit angehört, das kann sich ja auch mal ändern. Und der Paragraph hätte sich historisch schon weiterentwickelt zu einem Antidiskriminierungstatbestand. Es sei eine Missachtung des Gleichheitssatzes und daher Angriff auf die Menschenwürde. Und jetzt wird das neu verhandelt. Hat Daniel sein.
Ja, die Frage ist halt, ob es gemildert wurde. Ne? Also es sind immer mindestens 3 Monate. Und was du mir erzählt hast, unter Umständen ist das ein Fall des 21 StGB. Also kurze, das wäre jetzt eine Möglichkeit zum Beispiel. Das würde auch erklären, warum jemand überhaupt sowas schreibt, ne? Also dass er sich unter Umständen, dass er in der Steuerungsfähigkeit, ich gehe davon aus, war Mann, dass er sich in der Steuerungsfähigkeit irgendwie eingeschränkt oder in Erkenntnisfähigkeit. Also das kann natürlich sein, man müsste sich das nochmal angucken, weil das wäre natürlich möglich, also müsste man sich mal angucken.
Wir werden mal gucken, dass wir das im Blick behalten.
Ja, also müssen wir genau anschauen, aber 55 sind auf jeden Fall nicht so viel.
Ist nicht so viel. Nee, hatte ich auch falsch im Kopf.
Also für eine Beleidigung, 30 bis 50 Tagessätze, wenn das jetzt wirklich zur Verurteilung kommt und schon ein bisschen heftig ist, das kann man wohl mal
kriegen. Aber was ist denn die niedrigste Tagessatzhöhe?
Ja, jetzt bringst du aber Tagessätze und Tagessatzhöhe durcheinander. Der niedrige, also 5 Tage, du musst mindestens 5 Tagessätze bekommen und die Tagessatzhöhe erhöht sich ja aus dem
Einkommen, ist schon
klar. Und du kannst maximal 720, das habe ich übrigens, glaube ich, irgendwann mal falsch gemacht. Man kann nicht nur 30, man kann unter Umständen auch 720 kriegen. Also du kannst zwischen 5 Tagessätzen, ich weiß nicht, ob auch eins kriegt, ich meine aber 5 und 720 bekommen und die Höhe der Tagessätze ist halt im Zweifel bei solchen Taten 10.
Das wollte ich wissen,
weil, genau, 10 Euro. Du kannst natürlich auch, müsste man nachgucken. Also ich glaube 5 oder 10 sind auch dieser Tagessatz wird ja nach Höhe des Einkommens. So. Und wenn jemand jetzt gar kein Einkommen hat, dann, das haben die meisten ja nicht. Die meisten haben ja irgendwelche Zugsleistungen, also ALG 2 im Zweifel. Und dann gibt's 5 bis 10. Ich beantrage immer 5. Okay. In Hildesheim gibt's 15, Hannover 10.
Okay.
Sei denn, du hast eine gute Amtsrichterin oder einen guten Amtsrichter. Dann auch mal an.
Gut. Wir behalten das im Blick und jetzt kommen wir zu Seehofer. Seehofer hat auch eine Anzeige gestellt. Warum
will eine stellen heute?
Will eine stellen. Warum tut er das? Und wie viel sinnvoll ist das?
Ja, es gibt so ein Bild. Was soll ich machen?
Ja, willst du? Mach ruhig. Du hast das
eigentlich. Also es gibt so einen Bildartikel, den ich tatsächlich auch gelesen habe. Es tut mir leid, weil das ist schon. Also das sieht man schon mal, wie das Kampagne ist. Also es ist ein bisschen was passiert, was wir kurz nachtragen müssen. Also, was jetzt passiert ist, ist nämlich, dass irgendwie vorgestern und gestern, also wir sind Montag, also es gab irgendwelche Krawalle, in Anführungsstrichen, in Stuttgart. Stuttgart, man kennt das, eine Stadt in Süddeutschland, ja, also.
Nicht bekannt für Krawalle.
Da soll jetzt Folgendes passiert sein, entweder, ich sag mal so, Bild und Co., haben 500 Menschen, die zu einer Struktur gehören, die man wohl Party-People nennt oder Party, also Leute, die dort feiern und trinken, ja, ohne dass es halt Clubs oder Bars gibt, sich zusammengefunden, haben auf ihren Smartphones die Taz gelesen und sind anschließend marodierend durch Stuttgart gezogen und haben dort den Kiez verwüstet, McDonald's geplündert und weiß der Teufel was. Oder aber es gab eine Kontrolle auf Verdacht wegen Drogen und dann haben sich Leute damit solidarisiert und dann ist das über mehrere Stunden eskaliert und am Ende gab es Krawalle mit Plünderung. So. 500 Leute sollen daran beteiligt gewesen sein, 24 mutmaßliche Randalierer sollen in der Nacht festgenommen worden sein, 14 Verdächtige unter 21 und 7 noch nicht mal volljährig. Also wohl Kategorie junge Männer, ja. So.
Männer
Vermutung, das habe ich heute Morgen, ja, Vermutung habe ich heute, das habe ich eben schon gesagt. Das habe ich heute Morgen in der Info Niedersachsen gehört. Da ist jemand wohl ein Clubbetreiber interviewt worden und der hat gesagt, naja, nach dem, was ich da mitbekommen habe, wird das wohl die Partyszene gewesen sein von Leuten, die derzeit außerhalb der Clubs feiern, weil es gibt ja keine Clubs und außerhalb der Kneipen, also auf der Straße, ist ja Wetter auch schön. Und seine Analyse ist, dass das wohl unter Umständen schlecht gemischt ist an Menschen, weil es bestimmte Leute gibt, insbesondere die zu Hause schön haben oder die einen Garten haben oder einen Balkon haben oder sonst was im Leben, die bleiben ja zurzeit zu Hause. Ja, die fahren nicht nach Stuttgart rein, weil die sagen, was soll ich in Stuttgart auf der Straße stehen, ein Bier trinken, das brauche ich nicht. Da setze ich mich mit meinen Freunden oder meiner Freundin oder wie auch immer auf den Balkon oder in den Garten oder in die großzügig ausgestattete Dreizimmerwohnung. Ja, und da ist viel netter als in so. Die Leute, die das nicht haben, fahren jetzt rein und dann ist das quasi so eine schlechte Mischung an Leuten, weil halt die Leute, die im Zweifel sagen, naja, pass mal auf, ein bisschen ruhiger, wäre ganz gut jetzt, waren halt nicht da, sondern nur die anderen. So. Und Das erinnert mich ein bisschen an den Vorfall Hannover, da ist nämlich vor 2 Wochen was Ähnliches passiert, da sind nämlich irgendwie ein Pärchen kontrolliert worden, ich weiß gar nicht warum, und dann waren plötzlich auch 250 Leute
ach,
und
die Geschichte, ja.
Ungefähr gleich viel Polizei auf dem Platz und man musste jetzt mal ein bisschen hin und her schieben und Pfefferspray und so, aus Sicht der Polizei. Also das scheint zurzeit, egal wo, ne, das war in Hannover und offensichtlich auch in Stuttgart, irgendwie auch da, wo sonst so Kneipen, Diskotheken, Clubs auf haben sozusagen, dass halt dass es halt Leute gibt, die trotzdem feiern gehen, trotz Corona-Beschränkungen. Und dass die nicht sonderlich gut auf die Polizei anzusprechen sind. Und die Analyse, glaube ich, der Stuttgarter Polizei ist, naja, vielleicht wollten diese Leute oder sind diese Leute animiert worden durch Bilder aus von Randalen, Krawallen gegen Polizei aus den Vereinigten Staaten. So, aus USA. So, und die erste Vermutung, das war irgendwie linksextreme Krawall, das muss man sagen, das kriegt die Stuttgarter Polizei auf sich hin, weil das ja sonst häufig ein Reflex ist, der scheint nicht mehr zu sein. Es war also unpolitisch deutsch zu sein. So. Das soll jetzt passiert sein. Und jetzt sagt der Bildartikel mit Seehofer. Seehofer sagt, man sieht ja, sowas kommt von sowas. Also sowas, Krawalle in Stuttgart, kommt von Taz. Ja,
genau.
Nochmal, ich fände es ja mal spannend, wie die Leute zwischen 14 und 21, zwischen die Minderjährigen und 14 Verdächtige unter 21, würde ich ja gerne mal befragen lassen. Leute, lest ihr eigentlich die Taz? Online oder offline? Ne?
Wie kennt ihr diesen Artikel? Schon, ja,
kennt ihr, also, aber Seehofer, Bundesinnenminister, CSU, sagt, solche Sachen, ja, wie in der Taz, führen zu solchen Veranstaltungen wie in Stuttgart. Und deswegen ist das nämlich alles eine Volksverhetzung gegen Polizisten. Und deswegen werde ich die am Montag anzeigen, also heute. So.
Die Taz.
Die
Autorin.
Ja, die Taz und die Autorin wahrscheinlich aber auch die Taz, weil du hast dann ja quasi die Haupttäterin und da ist ja die Frage, wer ist, also ne, wenn die das geschrieben hat, ist dann eigentlich auch die Verantwortliche, die das da hochgeladen. Also da kannst du ein paar Beihilfe und Mittäterschaft, kannst du da ja alles einbauen. Mhm. So. Und die Bild macht jetzt Folgendes, macht das natürlich als Aufhänger und schreibt dann weiter. Ja, ganz besonders befremdlich, schreibt die Bild, glaube ich, ist Eskens Reaktion, die sagt nämlich, es gibt ein es gibt ein Rassismusproblem in der Polizei. Und das ist wirklich eine Reaktion, also das geht ja gar nicht, wir müssen uns alle hinter der Polizei versammeln. Die Reihenfolge in der Geschichte ist ja eigentlich ganz anders. Esken ist ja schon 2 Wochen alt, aber das ist Eskens Reaktion. Macht dann Stimmung gegen die SPD, also gegen den Teil der SPD, den sie als Problem identifizieren, die nämlich sagen, wie Esken, ne, und so weiter. Und das ist ja alles ganz furchtbar. Und dann gibt's ja jetzt noch, warum so viele Artikel, also ich habe ja fast kotzen müssen auf diese Scheißseite, gemeint ist die Bild, jetzt müssen wir hinter der Polizei stehen, piff, paff,
genau, puff. Nein, und der Tenor war ja, die Polizei kann sich nicht darauf verlassen, dass man hinter ihr steht, momentan.
Ja, also man steht nicht hinter der Polizei und so weiter. Ja, und da muss ich, glaube ich, die Polizeigewerkschaften, die sogenannten Polizeigewerkschaften, vielleicht da noch gleich einen Satz zu, und die Bild jetzt mit, werden wir sehen, wer sich in den nächsten Tagen, müssen erstmal einige Leute aus dem Urlaub, aus dem Wochenende rauskommen, ne, Boris ist ja vielleicht auch erst seit einer halben Stunde im Büro, der muss jetzt ja auch nochmal überlegen, was er dazu sagt und so. Also, jetzt geht das irgendwie so los und da, deswegen wird jetzt irgendwie angezeigt. Was natürlich, schon mal ziemlich, also er möchte übrigens auch als Innenminister, ne? Also er geht nicht als Abgeordneter oder als Privatperson, Seehofer, sondern als Innenminister, ja, will als Seehofer die Anzeige stellen. Wo ich mich schon frage, du, lieber Innenminister, hast damit gar nichts zu tun mit der Anzeige, weil das ist gar nicht dein Dienstbereich, es ist ja nicht Bundespolizei gewesen, vielleicht war die da auch eingesetzt, aber lange, also Anzeige stellt eigentlich nicht der Bundesinnenminister, dafür ist die Staatsanwaltschaft zuständig, das ist ja auch alles öffentlich bekannt, was er da macht, ja? Also was der Scheiß soll, da ist halt so Symbolsache. Und eigentlich, wenn er das als Privatperson macht, aber ob der Bundesinnenminister jetzt dafür da ist,
nein,
das Internet zu durchforsten, nein, nach volksverhetzenden Artikeln und das zu melden, da wäre ich mal ganz vorsichtig. Ist aber auch egal, weil wir haben das mal erklärt, Anzeige ist ja nur, ich weiß was, die kann ja jeder stellen. So. Strafantrag kann er halt nicht stellen. Brauche aber nicht. So, und ich glaube, man muss immer Einsatz zur Polizei, das Problem bei den Polizeigewerkschaften in 2 Sätzen ist, da gibt es so ganz viele von und die. Ja. Und die anderen. Also da gibt's nicht alle. Ne? Also ich glaube, der Bund Deutscher Kriminalbeamter ist zum Beispiel irgendwie nicht vollkommen banal. Aber das Problem ist, dass ich weiß auch nicht, ob das nicht ein Bund Deutscher Kriminalbeamtinnen und Beamten ist mittlerweile. Egal. Auf jeden Fall gibt's da halt verschiedene Akteure bei den Polizeigewerkschaften, ja, dass die alle zueinander in Konkurrenz stehen und sich ja seit, solange ich das beobachte, immer überbieten mit, wir sind der lautere Lautsprecher für die Rechte der Polizei, was immer das ist. Und deswegen müssen die halt immer raufhauen und zusammen mit den Innenministern und der Bild ist das halt eine Melange, die halt nicht dazu führt, dass wir eine gute Entwicklung haben, glaube ich. Ne? Also es wird sicherlich, also wenn man, ich habe jetzt erst so ein bisschen was gelesen, also natürlich wird es dort Landfriedensbruch gegeben haben, es wird dort Raub gegeben haben.
Genau, das
haben,
wollen wir auch nicht verharmlosen.
Gefährliche Körperverletzungen gegeben haben, piff, paff, puff. Was das jetzt mit der Taz zu tun hat, verstehe ich nicht. Vielleicht bin ich aber auch zu linksgrün versifft dafür. aber das ist wirklich Quatsch. Ja, also daraus zu machen, ich glaube, aber ich bin mir sicher, die Taz wird eine fähige Verteidigerin aus Berlin finden, die dann die Staatsanwaltschaft entsprechend rasiert. Oder die Staatsanwaltschaft hat zufällig eine fähige Staatsanwältin da sitzen und die das auch sagt, Kinder soll nicht. So. Ja, im Übrigen glaube ich, dass das Ganze eine diese Volksverhetzungsdebatte ist, die Umdrehung, dass man das Folgendes macht. Man kriegt ja über Beleidigung, kriegt man die Leute ja nicht mal eingeschüchtert. Ne? Ja. Weil die Taz sagt, ja, dann zeigt, und die Autorin, deren Namen ich mir jetzt gar nicht gemerkt habe, sagt jetzt, ja, dann werde ich halt mit Beleidigung angezeigt, passiert nicht. Jetzt macht man quasi den nächsten Schritt und sagt, naja, wenn wir mit Beleidigung es nicht kriegen, dann versuchen wir es mit Volksverhetzung. Ja, vielleicht kriegen wir sie damit strafbar und allerdings. Und es ist halt schon ziemlich, also schon ziemlich Ungarn-Türkei, ja, wenn man als Innenminister so eine Zeitung anzeigt, ja. Das ist schon, das
gibt gar
also meine ich wortwörtlich, Ungarn-Türkei, ja. Also lieber Seehofer, du bist hochintelligent. Ja, das, sonst wärst du nicht da, wo du bist wirklich hochintelligent.
Lass den Scheiß.
Sieh doch mal, lass den Scheiß, mach das mal anders. Und ich, bei der Bild ist es, glaube ich, der Versuch, durch Populismus Auflage zu bekommen.
Wie
durch
immer.
Nazi, nein, Nazi wie nicht, immer. Durch rechten Populismus. Ja, es gab eine Szene, eine Phase, da haben die das anders gemacht, dann gingen dann gleich die,
ne, genau,
die Abonnentenzahlen runter. Deswegen muss man das wieder machen. Ne? Ja, das vielleicht dazu.
Das dazu ist eine heavy Folge, habe ich gesagt heute. Und es geht gleich weiter mit unserem letzten Thema. Wir haben heute drei große Themenblöcke. Und zwar wollen wir uns mit dem Auftakt des Lübcke-Prozesses beschäftigen, ganz kurz. Walter Lübcke, Regierungsrat in Kassel, erschossen vor etwas über einem Jahr auf seiner Terrasse durch mutmaßlich Stefan E., der jetzt, der angeklagt wurde und das Verfahren läuft seit anderthalb Wochen oder so. Und es gab schon Anklageverlesungen und es gab auch schon die ersten Beweismittel, die in den Prozess eingeführt wurden. Dazu kommen wir gleich. Wir haben das in drei Unterthemen unterteilt. Und zwar wollen wir uns erstmal mit dem Richter befassen, beziehungsweise mit seinen Aussagen. Es ist nämlich Folgendes passiert am ersten Prozesstag. Ich werde das einfach zitieren. Nach Verlesung der Anklage äußert sich der Richter. Hören Sie nicht auf Ihre Verteidiger, hören Sie auf mich, sagt er zu Ihnen. Und er macht deutlich, dass ein frühzeitiges, von Reue getragenes Geständnis Ihnen helfen könnte. Zuerst sagt der Richter, ich habe gelesen, dass Sie gesagt haben, Sie hätten in Ihrem Leben viel falsch gemacht. Machen Sie jetzt mal was richtig. Nehmen Sie Ihre beste und vielleicht einzige Chance, um sich durch ein Geständnis Vorteile zu erringen. Wir hören Ihnen immer zu. Daraufhin wurde ein Antrag auf Befangenheit des Richters gestellt. Daniel, ist er befangen? Wie finden wir das?
Ich glaube, er ist nicht befangen. Fangen wir von vorne an. Befangenheit bedeutet, dass aus Sicht des Mandanten, des Angeklagten, er befürchten muss, ja, dass die Person quasi ihre Entscheidung schon gefällt hat, beziehungsweise befangen ist, also nicht mehr ihn unabhängig hält, so. Das Gegenteil ist ja hier eigentlich der Fall. Denn er sagt ja, naja, ich bin auf deiner Seite, ich höre dir zu.
Ja.
Wenn du eine Chance haben willst, dann nutz sie. Ich möchte, dass du die Chance, also eigentlich sagt er ja auch, ich möchte, dass du die Chance nutzt. Ich möchte dich nicht einfach hardcore verurteilen, sondern auf der anderen Seite sagt er natürlich, deine Verteidiger, ja, die in der Konstruktion auf deiner Seite sind, die sind gar nicht auf deiner Seite. So, deswegen kann man so stehen, wird nicht funktionieren. Ja, wahrscheinlich muss man, wenn man das dem Mandanten vorher nicht ordentlich erklärt hat, man dann Befangenheitsantrag stellen, um zu zeigen, dass man dicke Hose hat. Und vielleicht ist das ja auch, ich kann es nicht ausschließen, wir wissen jetzt ja nicht den genauen Wortlaut, ne? Das hat jetzt irgendeine Gerichtsreporterin mitgeschrieben, die ist ja jetzt ja nicht seit, die ist ja keine Strafverteidigung, die weiß ja nicht, ob unter Umständen Nuancen, die da drin sind, dazu geführt hat. Reicht ja ein Satz, ja, den sie jetzt nicht aufgeschrieben hat, weil sie ihn für unwichtig hält. So, kann ja auch total super, kann auch sein, dass sie das total super.
Gericht sind übrigens keine Laptops erlaubt.
Ja, da geht's ja schon los, ne? So. Wie schreibe ich das denn mit und so? Kann sein, dass es super mitgeschrieben ist, kann sein, dass es nicht super mitgeschrieben ist, kann sein, dass was vergessen wurde, dann wird es ja nochmal gekürzt und so. Also, muss man sich genau angucken. Ist total ätzend sowas, ne?
Mhm.
Also, als Verteidiger in Hannover gibt's auch so die einen oder anderen, die dann so mal an dir vorbei so versuchen, deine Mandanten zu bearbeiten. Das ist total ätzend, da muss man die Mandanten auch vorbereiten. Und sagen, pass mal auf, das passiert, das lässt so stoisch über dich ergehen, und dann sage ich ja vielen Dank, das hat mein Mandant schon von mir gehört. Die Frage ist, ob das, was er überhaupt sagt, richtig ist. weil wir befinden uns ja in einer Mordanklage.
Genau.
Ja, also, und bei Mord ist es so, dass du total unabhängig davon, was da passiert, also wenn du Mord festgestellt hast, dann wirst du zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. So, wenn du jetzt gestehst, dann wirst du zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Wenn du nicht gestehst, wirst du zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Also immer wirst du zu lebenslanger. Es gibt dann noch die besondere Schwere der Schuld. Da könnte man sich jetzt natürlich überlegen, das ist so eine Gesamtschau der Tat, fällt diese besondere Schwere der Schuld weg, wenn du wenn du gestehst. Das ist das Einzige, wo man das vielleicht retten kann. Und insgesamt ist halt die Frage, ob das eine schlaue Verhandlungstaktik ist, die da ist, aber das haben wir nicht die jetzigen Verteidigung, weil er hat ja schon mal gestanden, kommen wir gleich zu.
Genau.
Schwierig, schwierig, schwierig. Wäre ich Vorsitzender Richter, würde ich sowas niemals machen. Und ich glaube insgesamt, aber als Verteidiger musst du halt drüber stehen. Besonders unangenehm ist auch, wenn die Leute das im Plädoyer machen. Ne? Hätten sie nicht den Anwalt gehabt, in der Urteilsbegründung. Also mit dem Anwalt kriegen sie jetzt 5 Jahre. Bei einem anderen, ne, der das und das nicht gibt, da hätten sie 2 bekommen. Und Bewährung. Ganz doof.
Und noch 5.000 Euro.
Genau, und noch 5.000 Euro aus der Schwarzkasse der Fahrradverkauferei in Sachsen-Anhalt. Also, oder in Sachsen. Also schwierig. Aber erstmal ist es zulässig und ich glaube, also man müsste sich jetzt genau angucken, was genau er gesagt hat, dass man sagen muss, der glaubt ihn schon nicht mehr. Ne? Also der Richter muss ja theoretisch auch im Kopf haben, ich spreche den frei.
Das ist ja der Punkt, dass er da schon von der Schuldigkeit ausgeht.
Naja, ich weiß nicht, ob der Fall dafür geeignet ist. Ne? Ja. Wenn das halt so ausermittelt ist und mit Geständnis oder so, dann gibt es unter Umständen überhaupt keinen Weg zu einem Freispruch, sondern es geht
darum, richtig,
die Frage Beihilfe oder nicht und die Frage Mord oder Totschlag und die Frage ne, und so weiter und so fort. Ich glaube, weiß ich, ist was zur Begutachtung klar. So. Ne? Aber vielleicht ganz normal, wenn man, also man sagt ungefähr ein Drittel, wenn man es abschreitet oder nicht sagt, dann gibt es da gibt es grundsätzlich eine Strafe und man sagt ungefähr ein Drittel mit einer frühen Einlassung, wenn man es früh einräumt, ja, dann kriegt man ungefähr ein Drittel weniger. Sowas macht man aber bitte nie ohne Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin, weil man weiß ja gar nicht, ob man zum richtigen Zeitpunkt alles einräumt. Wenn man nicht zum Beispiel im Ermittlungsverfahren alles einräumt, dann hat die Polizei ja noch Monate Zeit, mal jeden Stein umzudrehen und jede Silbe zu prüfen. Also machen das Verteidiger üblicherweise zu Beginn des Prozesses oder man wartet im Prozess einen bestimmten Zeitpunkt ab.
Hm.
Und macht's dann, aber je früher, desto besser. Und das ist aber bei Mord ist das so ein bisschen egal, ne? Weil da kriegst du halt dein Lebenslang. So, vollkommen egal, was du sonst so veranstaltest. Da geht's halt nur um die besondere Schwere der Schuld.
Genau. Okay. Dann Thema 2. Wir beschäftigen uns zunächst mal mit dem einen, in dem dritten Thema auch nochmal mit dem anderen, mit dem ersten Verteidiger, aber jetzt geht es um den zweiten. Und zwar wird Stefan Ernst von Frank Hannig, zu dem kommen wir gleich, und Mustafa Kaplan vertreten. Und Mustafa Kaplan war NSU-Opferanwalt, hat auch schon Erdogan vertreten in einem Zivilprozess gegen Jan Böhmermann wegen des Schmähgedichts. Viele werden sich dran erinnern. Wurde auch schon selbst vom sogenannten, ich mache hier Anführungsstriche, NSU 2.0 bedroht. Genau.
Ich glaube, das waren Polizistinnen und Polizisten aus...
Genau.
Aus Frankfurt, dazu, ne?
Übrigens. Genau, und dieser,
ich meine, dazwischen wie mit drin,
dieser,
ja.
Mann ist nun der zweite Anwalt von Stefan E. Und die Bild macht ein, ich habe leider den Bildartikel nicht mehr gefunden, sondern nur einen Screenshot dazu auf Twitter, wo die Bild, Moment.
Ich glaube, das war die Printbild.
Das kann sein.
Also die Papierbild.
Warum vertritt der Sohn eines Gastarbeiters Deutschlands schlimmsten Neonazi? Fragt die Bild. Was ist unsere Antwort?
Jetzt sein Job, Punkt. Nächstes Thema. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er türkisch-kurdischer irgendwas Abstammung ist, auch vollkommen egal, weil das ist ja egal.
Genau.
Ja. So, dann vertritt er halt Opferfamilien im NSU und in einem komplett anderen Verfahren vertritt er jemanden, der wohl nicht Opfer ist, sondern vielleicht für Opferfamilien gesorgt hat. Aber so ist das ja als Strafverteidigerin oder als Strafverteidiger. So, du vertrittst halt verschiedene Leute. Und weder sagst du, also du sagst garantiert, naja, irgendwie Opfer von so einer Tötung, von so einem Tötungsdelikt zu sein, das ist schon ziemlich kacke. Das sagen wir wahrscheinlich alle, das sagen übrigens auch Verteidiger. Das ist ja irgendwie nicht cool, wenn dann einer kommt und deinen Papa oder deinen Bruder erschießt, ja? Oder deine Frau. Das ist natürlich kacke. Das sagen ja, sagen ja auch nicht die Leute, aber das heißt ja nicht, was das bedeutet für den, der geschossen hat oder nicht geschossen hat, also für den, der angeklagt ist, der ist ja trotzdem erstmal unschuldig und dann sorgst du dafür, dass er möglichst gut bei wegkommt. Das ist halt auch dein Job. Mhm. Und das sind einfach zwei Rollen, die man hat. Ne? Und natürlich kann ich doch am Montagvormittag vom Amtsgericht stehen und jemanden verteidigen, der sagt, ich definiere mich als links und nachmittags definiere mich als rechts. Ob das die Linken und Rechten dann gut finden, ja, das und dich dann nochmal beauftragen, ist eine andere Debatte. Aber natürlich, also ich finde ja das ja nicht geil, wenn Leute egal was machen. Man macht sich halt idealerweise möglichst nicht strafbar und schon gar nicht irgendwie Gewaltdelikte oder so. Das ist halt doof. So, man zahlt halt seine Steuern, man bringt Oma nicht um und verprügelt seine Freunde nicht. Das ist halt so. Wenn es dann aber passiert oder passiert sein soll, dann braucht man halt jemanden, der weiß, wie das Spiel geht und dafür sorgt, dass man ordentlich verteidigt ist. Und dann sage ich ja nicht, es war eine gute Idee, nicht die Steuern zu zahlen, die Oma umzubringen oder die Freundin zu verprügeln. Das sage ich ja gar nicht. Ich sage, vielleicht ist das erstens nicht passiert und zweitens, wenn es passiert ist, dann müssen wir darüber reden, was die richtige Strafe ist. Deswegen finde ich das komisch.
Genau. Ja, weil das aber die Leute nicht verstehen. Weil, dass man sich da als Verteidiger oder als Verteidigerin von abgrenzt. Ja, im besten Fall.
Ja, es gibt
Anwälte, die das nicht tun. Zu dem kommen wir gleich.
Es gibt natürlich so Nazi-Anwälte, so Szene-Anwälte auch, oder auch linke Anwälte, wo dann die Verteidigung ein politischer Akt ist. Ne? Also zum Beweis der Tatsache, dass die Bundesrepublik hier gar nicht
existiert,
gar nicht zuständig ist, beantrage ich jetzt die Vernehmung des US-amerikanischen Generals aus Buxtehude, der da stationiert ist, der nämlich berichten kann, dass Deutschland gar kein Staat, sondern der GmbH ist. Ne? Sowas.
Ja.
Oder zum Beweis der Tatsache, dass keine Juden vergast wurden, will ich jetzt irgendwelche Nazi-Historiker aus England vernehmen oder sowas. Ne? Und deswegen ist das alles hier keine, also solche Nummern, das würde ich nie machen. Man kann das ja mal auf links drehen und sagen, zum Beweis der Tatsache, dass Eigentümer Verbrecher sind von Produktionsmitteln oder sowas. Schwierig alles, ne? Weil so verteidigt man halt nicht. Man verteidigt halt nicht politisch, sondern man verteidigt halt sachlich so. Und ich verstehe auch, ich glaube, ich hätte auch keine Lust, so organisierte Nazis zu vertreten. Da hätte ich einfach keinen Bock drauf. Die Frage ist ja natürlich, ob Stefan Ernst ein organisierter Nazi ist oder ob das nicht ein einzelner Nazi ist. Das, ich weiß, wird alles schwierig. Also ich würde mich jetzt nicht reißen um das Mandat, ne?
Beruhigen.
Das ist schon schwierig. Aber ist der jetzt besser oder schlechter als irgendjemand, der seine Freundin verprügelt? Also das ist natürlich eine krassere Stufe, aber das finde ich ja auch nicht gut.
Nee, das ist so richtig.
Also ich finde halt viele Sachen, die meine Mandanten gemacht haben sollen, nicht gut. Das interessiert mich aber nicht, weil ich bin ja nicht dafür da, die gut zu finden, sondern dafür, dass sie verteidigt werden.
Genau. Gutes Schlusswort. Drittes Thema in diesem Zusammenhang. Wir haben es eben schon ein bisschen angeteasert. Daniel hat es angeteasert, ist das Geständnis von Stefan Ernst. Und dazu einmal eine kleine Vorgeschichte, wie das passiert ist. Stefan Ernst hat die Tat zunächst letztes Jahr am 25.06. gestanden. Er hätte Lübcke aus Wut über dessen Aussage, Lübcke hat bei einer Veranstaltung 2015 bei einer Einwohnerversammlung gesagt, zu Leuten, die sich da irgendwie gegen Flüchtlinge geäußert haben, wenn sie die Werte des Zusammenlebens nicht halten, können sie Deutschland jederzeit verlassen. Das hatte Stefan, ich glaube, der Angeklagte war sogar selber auf der Veranstaltung und hat sich
soll gewesen sein
und hat sich dann vier Jahre später offensichtlich entschieden, Lübcke zu erschießen.
Soll sich entschieden haben,
das nervt.
Das ist aber das Präzise. Wir wissen es ja nicht.
Hast du nicht am Anfang eben gesagt, es ist so ausermittelt, dass es klar ist?
Ja, die Frage ist, ich glaube, dass dem Prozess nur noch die Frage ist, also nur noch in Anführungsstrichen, dass auch die jetzige Einlassung sagt, ich habe nicht geschossen, sondern ich war dabei und der andere hat, der Mitangeklagte.
Ja, bei dem ersten Geständnis hat er das so gesagt.
Genau so. Und wenn das jetzt der Fall ist, dass der also da sitzt und sagt, naja, also ich habe schon was damit zu tun.
Warte doch kurz.
Aber ich habe, okay.
Daniel prescht immer vor. Also die Aussage von Lübcke soll für ihn der Beleg gewesen sein, das deutsche Volk soll ausgetauscht werden. Das ist ja so eine Verschwörungsideologie. Und genau, da hat er ausgesagt, deswegen hätte er Lübcke erschossen. Davor hatte er kurzfristig noch die Tat bestritten, war damals vertreten, das ist jetzt nämlich sehr spannend, von einem Herrn Waldschmidt, ehemaliger stellvertretender Landesvorsitzender der hessischen NPD, Dieser ist inzwischen wegen Strafvereitelung angeklagt, weil er dem jetzigen Angeklagten als Gegenleistung finanzielle Vorteile versprochen hat für ein Geständnis. Deswegen gab es übrigens auch, es ist ja neben Stefan E. noch ein zweiter Mensch angeklagt, Markus H., der die Waffe besorgt haben soll. Und dessen zweite Anwältin vertritt den Herrn Waldschmidt, den ersten Anwalt von Stefan E., in diesem Strafvereidigungsprozess. Deswegen gab es schon mal einen Befangenheitsantrag gegen den Richter, weil er die überhaupt zugelassen hat, weil da ein Interessenkonflikt bestünde. Das fand ich ganz interessant. Genau, also Stefan E. gesteht und dann muss ein neuer Haftbefehl erstellt werden, weil der Generalbundesanwalt das Verfahren an sich gezogen hat letztes Jahr.
Weil Terrorismus?
Genau, und dann wird dann nochmal dem Ermittlungsrichter des BGH vorgestellt und hat gesagt, nee, sage ich jetzt nichts mehr zu, wiederhole ich nicht, schweige. Der neue Anwalt ist inzwischen Frank Hannig, Gründungsmitglied des Pegida Fördervereins.
Pegida, für die etwas Jüngeren unter euch, das war so die Keimzelle der ganzen AfD-Bums im Osten.
Genau.
Ganz stark vereinfacht.
Und Anfang Januar passierte dann Folgendes. Dann gab es ein neues Geständnis und in dem sagt er, er hat sich zusammen mit diesem Markus H., haben sie sich überlegt, sie gehen da zusammen hin, haben sich dann mit Lübcke gestritten und dann hat sich ein Schuss gelöst und so wäre das halt passiert. Genau. H. ist angeklagt wegen Beihilfe zum Mord, wegen Beschaffung der Waffe. Und jetzt ist Folgendes passiert, was vielleicht für Irritation sorgt. Das Video des ersten Geständnisses, wo er ziemlich ausführlich alles, was heißt alles gesteht, wo er ziemlich ausführlich sagt, ich war das auch alleine und deswegen habe ich es gemacht. Das wurde jetzt in den Prozess eingeführt. Und die Frage ist, warum? Wieso geht das?
Ja, das ist jetzt, glaube ich, mein Teil, ne? Ja, das ist so mit Geständnissen, die kriegt man unter Umständen rein. Und zwar gibt es den 200, oder grundsätzlich so, alles, was im Strafprozess passiert, unterliegt dem Mündlichkeitsgrundsatz. Das soll heißen, das Gericht lässt im Prinzip Stück für Stück alle Beweise im Gerichtssaal oder manchmal ganz selten, ganz selten noch außerhalb des Gerichtssaals auftreten. Ja, da kommt der Polizeibeamte, der hat das gesehen, dann kommt die Zeugin, die hat das gesehen, dann guckt man sich die Mordwaffe an und so weiter. Und dann gibt es ganz wenige in der ursprünglichen Idee ganz wenige Sachen, die man quasi trotzdem verlesen kann. Ja, also zum Beispiel so ein Blutalkoholgutachten, ne? Da braucht man nicht den Labortechniker Müller rankarren oder die Labortechnikerin Müllerin, das ist Quatsch, Labortechnikerin Müller rankarren und zu sagen, sagen Sie mal, haben Sie gemessen? Sagt die ja, keine Ahnung, was steht denn da drauf? Ja, gut, schönen Tag noch, ne? Weil die ändert sich natürlich nicht, wenn die 1000 pro Monat 1000 Blutalkoholwerte da irgendwie ausliest mit ihrem Gerät, was da passiert ist. Also das macht man so. Das kann man, und das wurde ein bisschen weiter ausgeredet. Und was halt neu ist, das ist, ich meine, Laura hat ja gerade berichtet, da gibt es ja nicht mal Laptops offensichtlich für die Zuhörer in diesem Verfahren, damit man mal fröhlich mittippen kann. Was jetzt neu ist, man kann jetzt auch bestimmte Sachen audiovisuell aufnehmen, soll, oder eine andere so Bild-Ton-Aufzeichnung, also Video machen. Ja? Mhm. Und bei bestimmten Sachen werden diese Videos gemacht. Bei Vernehmungen zum Beispiel werden Videos gemacht, bei dieser Vernehmung offensichtlich. Und jetzt mal beim Mord Sachen kann man das machen. So, also bei vorsätzlichen Tötungen, Verdacht dafür auch schon. Und jetzt haben wir also Folgendes gemacht. Man hat es also im Gefängnis, war das, glaube ich, ein Video gemacht, wie die Polizeibeamten den vernehmen. Und zwar von Anfang bis Ende. Und das kann man sich jetzt angucken. Das steht einfach, warum ist das so? Weil das im Gesetz steht, 254 Absatz 1.
Mhm.
Ja. Und das kann man machen. Wenn die Polizei das nur aufschreibt, ja, man geht zum Polizei und sagt, ja, ich bin's gewesen, zack, 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 das kann man nicht vorlesen. Das gleiche ist, wenn der Staatsanwalt einfällt und die Staatsanwältin einvernimmt. Das kann man auch nicht verlesen. Was aber wiederum geht, ist das richterliche Protokoll einer polizeilichen Vernehmung, eine richterliche Vernehmung, ja. Ermittlungsrichter sind natürlich schlampig, die nehmen dann einfach das Polizeiprotokoll, sagen, ich lese Ihnen das mal vor, bla, 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 ist das so gewesen? Ja, danke, tschüss, schönen Tag noch. Ne? Das ist natürlich nicht so gedacht. Und dann fragen den Richter, wie war das? Na, ich habe denen das vorgelesen, was deine Akte ist. Und dann hat er gesagt, ist so. Und dann sind wir wieder auseinandergegangen. Also deswegen vor der Idee klappt. Und die Idee ist, dass im Prinzip die polizeiliche und die staatsanwaltliche Vernehmung, die ist nicht so professionell gemacht. Das kann nur der Richter. Dass nur ein Richter ordentlich vernehmen kann. So. Und dann kriegt man das da rein. Hier in dem Fall ist es ja so, dass er sagt, ich habe das früher falsch erzählt. Jetzt erzähle ich die Wahrheit. Und da muss, finde ich sogar, das Gericht sich beide Versionen anhören und dann die Erklärung anhören, warum das jetzt anders ja. ist. Da wurde mir nämlich Geld für versprochen. So. Und dann müssen die das darauf abklopfen. So, weil, also finde ich, man muss sich das sogar angucken. Ich habe das so verstanden, dass die Verteidiger nicht vorbereitet waren, dass das an dem Tag kommt. Schlechter Stil und vielleicht sehen die das auch anders. Aber das Gericht muss ja sich angucken, wenn er das jetzt 1a erklären kann, das kann er ja offensichtlich nicht, das ist ja alles ein bisschen schräg mit Geld und Piff und Puff. Und die Spurenlage scheint ja auch anders zu sein, dann würde ich sagen, er muss nicht mehr das irgendwie anhören, aber er kann das ja offensichtlich nicht erklären. Mhm. Also müssen wir sich das anhören. Und das Gericht kann sich das natürlich auch angucken und anschließend sagen, ja, Freunde, ganz offensichtlich ist er dafür bezahlt worden. Ja, da hat er dann ohne Anwalt, nachdem man ihm gesagt hat, dass er bezahlt wurde dafür, hat er dann über Stunden, scheint das ja auch zu gehen, eine sich schlüssige Geschichte erzählt, wie das alles gekommen ist. Und das hat er sich alles ausgedacht. Und dann kann man sich natürlich mal angucken, wie wahrscheinlich es ist, sowas, ja. Und jetzt erzählt er eine hanebüchene Geschichte, wenn ich das richtig verstanden habe. Das war alles ein Versehen. Wir wollten nachts mit zwei Leuten und einer Pistole mit ihm diskutieren und haben ihn außerdem erschossen.
Außerdem in den Kopf geschossen. Auch.
Außerdem in den Kopf geschossen von hinten, glaube ich sogar.
Ja, noch, also,
ne?
Ja.
Also das kann ja auch sein. Ich kenne jetzt die Akte nicht. Die Verteidiger werden sich ja auch was überlegen, warum sie das erzählen. Ja, das scheint ja auch irgendwie Sinn zu machen. Aber natürlich muss man sich als Gericht dann beide Versionen angucken und sich überlegen am Ende, was glauben wir denn hier? Und was das, ich glaube, diese Geschichte erzählt, schafft halt nur eins. Man legt keine Geständnisse bei der Polizei ab. Weil die Geständnisse gehören einem nicht, wenn man sie abgelegt hat. Erstens, wenn man sie nicht vorlesen kann, auch wenn sie nicht vorgelesen sind, die Richter wissen, dass sie es gibt. Ja? Und die Richterin. Man gesteht bei der Polizei halt nichts. Es sei denn, man möchte dafür wirklich verurteilt werden. Je schlimmer es ist, sollte man es halt sich nur dreimal überlegen. Und wenn es so schlimm ist, dass man ins Gefängnis kommen könnte, dann gibt es fast immer schon Pflichtverteidigung. Sonst muss man sich ja überlegen, wie man das finanziert. Man gesteht bei der Polizei nichts.
Redet nicht mit der Polizei.
Ja, das sei denn, man braucht sie gerade. Aber wenn ihr Beschuldigte seid oder sein könntet, redet ihr nicht mit der Polizei, weil man kann dann nicht einfach ein Geständnis zurücknehmen. Wie soll denn das auch funktionieren? Da gibt man alles zu und dann schreibt man auf den Zettel, ich nehme mein Geständnis zurück und dann sagt der Staat, ach schade.
Vergesse ich jetzt alles.
Rein in den Schredder, genau, das darf der Richter auf keinen Fall wissen. So funktioniert das nicht, das Geständnis ist dann einmal in der Welt. Also, so, und dann gibt es offensichtlich in den USA, es gibt dann so Situationen, zum Beispiel, wenn jetzt einer kommt und sagt, pass mal auf, mein Freund, du gestehst jetzt mal hier den Mord, sonst bringe ich dich und deine Familie um, ja. Natürlich, so ein Geständnis wird dann niemals verwendet. Also es muss dann diesen Teil mit, sonst bringe ich dich und deine Familie um, den sollte man dann halt irgendwie auch beweisen können. Weil wenn das halt nämlich keiner glaubt, ne, dann ist halt schwierig. So. Und es ist halt auch schwierig zu sagen, da hat irgendwie jemand Geld gezahlt oder wollte, weiß nicht, ob das was gibt, ist jetzt auch irgendwie dieser ganze Nazi-Sumpf da um diesen Stefan E. drumherum, das und seine Verteidiger da, der Kollege, das ist jetzt auch alles irgendwie alles andere als ausgeschlossen, dass sowas ist. Aber da muss ich mir das Geständnis angucken als Gericht und da muss ich mir angucken, was er dazu zu sagen hat. Und da muss ich feststellen, ist das möglich, dass er das nur gestanden hat, weil er Geld dafür bekommen hat. Das war mal die Frage. Nochmal, fällt mir jetzt gerade so auf. Also, stell dir vor, du bist Stefan E. Ja. Und jetzt erzählst du die Geschichte mit dem Geld. Warum kriegt er eigentlich, was hat er eigentlich vor mit dem Geld? Ja. Ja, wenn er jetzt wegen Beihilfe zu einem terroristischen Mord erstmal ein paar Jahre in den Bau geht. Für die Familie könnte es zum Beispiel sein, ne? Kann ja sein, dass er jetzt erklärt, naja, ich
stimmt,
ich
hatte
das Geld kriegen, sondern meine Familie. Ja, da habe ich immer was drüber gelesen, so Familienvater und so weiter. Vielleicht ist das total realistisch, ne?
Ja.
Kann ja sein. Also, das wäre jetzt sein, das wollte ich mal 100.000 Euro haben für den Knast. Ja, herzlichen Glückwunsch. Guck dir mal den Prozess an, das ist das Geld alle, ja. Aber vielleicht ist das ja realistisch, ne? Sind die total von ihm abhängig? Das ist jetzt nicht ganz unwahrscheinlich, wenn die da zuerst mit vier Leuten leben und er hat einen Job und jetzt ist er weg, kein Job. Ja, vielleicht brauchen die dringend Geld. Vielleicht ist das ja auch eine Sache, die vollkommen logisch ist. Ne, vielleicht hat der Typ, der das angeboten haben soll, der Rechtsanwalt, vielleicht hat der auch irgendwelche Leute, die sagen, also für so einen Helden der Nazi-Klasse wird jetzt hier irgendwie die Familie finanziert, ja. Wäre nicht die einzige Terrororganisation auf der Welt, wo das so läuft. Mein Wunsch ist, wenn ihr haltet doch einfach die Klappe und am Ende entscheiden wir gemeinsam, ob wir jetzt euch wirklich aussagen lassen.
Genau. Wieder ein gutes Schlusswort. Das war's zu Lübcke erstmal. Wir werden das natürlich im Auge behalten, weil das natürlich aus vielen Gründen ein spannender Prozess ist. Damit haben wir unsere drei großen Themen beendet und kommen zum Feedback. Wir haben Feedback bekommen, weil Daniel ja gefragt hat, wo können wir noch Werbung machen? Wir wurden gebeten, zu Instagram zu gehen. Und ich finde das eigentlich ganz witzig und ich werde mir da, wenn Daniel das recht ist, mal überlegen, wie man das witzig aufbereiten kann, weil das ja ein visuelles Medium ist und kein Audio-Medium. Das könnte aber ganz witzig werden. Und dann wurde ich heute Morgen tatsächlich darüber informiert und das wollte ich euch nicht vorenthalten, uns hat man in einem anderen Podcast erwähnt. Und deswegen gehen auch nochmal Grüße an diesen Podcast, Lästerschwestern. Ich kenne ihn leider nicht. Ich höre ihn mir vielleicht jetzt nochmal an.
Ich habe mir einige Folgen angehört, nachdem sie informiert wurden, dass wir uns da mal melden sollen.
Genau, das war der Hintergrund. Eine Hörerin hat gesagt, meldet euch doch mal, weil die reden häufig über so Sachen, wo sie dann sagen, sie bräuchten mal einen Anwalt, der das einordnet. Daraufhin haben wir gesagt, hallo, hier sind wir.
Wir hätten einen.
Sie haben sich leider nicht zurückgemeldet, sie haben aber erwähnt, dass wir uns gemeldet haben und das fand ich auch schon sehr schön.
Das ist ja nett. Ich habe tatsächlich Lästerschwestern gehört und ich glaube, es könnte was für dich sein, Laura. Jetzt bin ich ein bisschen gemein.
Weil es zwei Männer sind? Was?
Nein, das nicht. Also es ist schon, Zitat, Würstchenparty ist es schon, nicht wie bei uns, ja. Aber sie unterhalten sich unter anderem über Sachen, die du auch gerne machst, nämlich diese, wie heißt denn diese Serie? Beauty and the Nerd?
Das gucke ich nicht.
Das guckst Nein. du nicht? Ah, jetzt hätte ich gedacht, aus, dass du, Nein. weil du ja so ein Privatfernsehen-Fetischistin
bist. Nein, gar nicht. Es gibt ein Format und darüber reden wir jetzt nicht.
Nein, okay, also okay, falsch eingeschätzt, weil neulich kam ich in mein Wohnzimmer, da wurde das geguckt. Daraufhin habe ich mich damit auch mal 10 Minuten daneben gesetzt, war ernsthaft erschrocken. Ja. Wusste natürlich nicht, ob ich eher der Beauty oder eher der Nerd bin. Aber war ich ganz, wusste ich gar nicht, ne? Ich verstehe beides. Darüber haben die sich tatsächlich länger unterhalten, okay. In der vorletzten Folge. Und ich glaube, sie ziehen da schon die richtigen Schlüsse, dass das nämlich schon Vollidiotenfernsehen ist und Vollidiotinnenfernsehen. Also es ist schon alles, also ganz, ganz mieses Niveau. Ja, finde das auch nicht so gut. Aber ja, offensichtlich gibt es Menschen, die das angucken. Ich dachte, du guckst das.
Nein, nein.
Das ist auch einer der Gründe, warum es auch bei mir im Wohnzimmer lief. Ach, nur guck. Ja, dann wissen wir Bescheid. Dann gehen diese Erkenntnis nicht um. Ich habe noch eine Bitte an Anne. Die Laura, ne, die ist bei Spotify, hätte ich was gesagt, bei Instagram, bei Twitter mit Jura Eule. Dann bin ich bei Twitter mit der Bruki und es gibt dann noch die Strafbar bei Twitter. Folgt uns mal, schreibt uns an, baut uns ein, empfiehlt uns da und woanders weiter.
Genau, auch hier hallo an alle FollowerInnen, an alle Neuen, die wir gestern bekommen haben durch eine ganz liebe Empfehlung. Bitte empfehlt uns weiter, das freut uns sehr.
Genau, danke deswegen an den Hoodie-Anwalt für die neuen Follower. Und innen. An Stefan, den wir schon ein paar FolgerInnen, StefanInnen, was? der Hoodie-Anwalt und unseren neuen, der uns, was jetzt? Mensch, das hast du mich durcheinander gebracht. Das habe ich jetzt
Danke egal. An Stefan.
Also, danke an Stefan und den Hoodie-Anwalt. Der Stefan sorgt weiter dafür, dass unser IT läuft und der Hoodie-Anwalt hat uns empfohlen für ganz viele neue FolgerInnen. Gott, oh Gott. Ja, es ist jetzt irgendwie 10:30. Ich bin noch nicht in der Kanzlei, fahr gleich hin. Das wird ein super Tag heute.
Ja, noch nicht gefrühstückt.
3 Stunden gequasselt.
Gut. In diesem Sinne
ja.
sehen wir uns in 2 Wochen wieder.
Ungefähr. Bis dahin. Ciao.